Das ist hier weird at its best. Das ist, wenn Cronenberg und Lynch ein Baby hätten, dann ist das das hier. Mhm. Und es ist vorher zweimal auf den Boden gefallen und es ist das Baby aus
Eraserhead.
Eraserhead.
Oh Gott.
Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
Hey, die hohe Welt da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig mit Folge Nummer 32 der jetzigen Zeitzählung am Start. Und so energisch, wie ich das gerade gemacht habe, habe ich meine Mitsprechenden hier völlig verwirrt. Und die begrüße ich aber trotzdem an der Stelle. Und weil er noch sehr perplex aussieht, nehme ich Sandro als erstes. Hallöchen.
Guten Tag. Wer hat dich denn heute gejagt, Berg? Also du bist ja so schnell unterwegs wie Steven in seinen Quick Rounds.
Ja, ich habe eine vegane Jagdwurst gegessen.
Ah, das erklärt einiges, ja.
Ja. Da wurde er glatt gejagt.
Nee, Jagdwurst war es nicht.
Das
war
eine, wow, ist der Scheiße. Also Dead Jokes incoming.
Also wirklich.
Es war eine Gemüse-Linsen-Bolognese, die ich gerade zu mir genommen habe. Lecker, lecker.
Das werden wir bestimmt hören während der Aufnahme.
Nee, das bin so im Hintergrund, wenn ihr ein leichtes Klingeln, Klopfen,
das ist, dann schiebt das wieder auf Knut, dann, weißt du?
Ja, genau.
Ja, Knut, also man sollte immer einen Knut im Haushalt haben, den man beschuldigen kann zur Not.
Ja, okay.
Weil er kann sich nicht wehren.
Ja, da ist was dran.
Ja, aber Mo ist auch da, das possierliche Mo mit am Start.
Die Age-Mo. Die Aged Mo. Ihr könnt das sehen.
Ja.
Ich habe mir den Bart stutzen lassen.
Ist das hübsch. Wenn ihr das sehen könntet, ein Sex kommt da optisch rüber.
Das ist gar kein Filter.
Ich brauche keinen Filter, ich bin Naturschöpfer.
Dafür habe ich heute den...
Trotz
den,
HD-Kamera. Also.
Den extra dicken V-Ausschnitt mitgenommen, dass man das Brusthaar sieht.
Oh,
ist das was?
Ja.
Und ich habe keine Hose an und stehe jetzt auf und warum lacht ihr? Okay. Hallo, die Leute hören das.
Okay. Nein, wir bleiben wieder ganz ruhig. Alle kommen wieder runter. Wir sind bereit für eine neue Folge. Die fleißigen Hörer haben natürlich euch beide den vergangenen Mittwoch schon gehört, als ihr so ein bisschen vorbereitet habt für heute das Finale. Mhm. Denn da ging es um den guten Indiana Jones. Müssen es denn unbedingt die Schlangen sein, ne? Mhm. Ja, auch diese alte, habt ihr irgendwie so einen Joke drin gehabt mit den Pornoparodien?
Wir haben es extra nicht gemacht, Berg, und du reißt alles ein. Wir haben versucht, das Thema einmal mit Niveau zu behandeln. Und
ich weiß nichts von Pornotiteln, ehrlich gesagt.
Indiana
Jones. Nee. Fast dicht gefolgt von Justin Bieber.
Okay.
Indiana Jones, schwing die Peitsche, Opi.
Eigentlich hätte ich jetzt die perfekte Überleitung zu meinem ersten Film und deswegen haue ich den jetzt aus der Reihe raus. Ich habe Zombie Bieber geguckt.
Ich denke, das Highlight kommt zum Schluss.
Ja, nee, bringen wir jetzt schon mal ein kleines Vorhighlight. Ich hab
Ten Incoming.
Der ist ich würde so jetzt einfach, großartig. Sorry, ich hab's einfach vorweggenommen. Review fertig.
Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, pass auf, was erwartet man, wenn man diesen Film guckt? Ne? Man hat also diesen typischen Verlauf, irgendwelche Teenager, / geile junge Weiber, die irgendwie nicht wissen, wo mit ihrer Sexualität hin, sind irgendwo im Wald und gehen schwimmen und da sind auf einmal durch natürlich irgendein verlorenes Biohazard, irgendwas Fass im See, die Biber zu Bombis mutiert, ist auch nicht schlecht.
Was ist hier los?
Und naja, wie das dann halt so ist. Das Ding an dem Film ist, die Zombie-Biber sind als Animatronic-Figuren gemacht. Das ist irgendwie als Idee ganz witzig. Also es ist nicht mit ultra grottenschlechten CGI, sondern das ist so ein bisschen practical. Das ist auch das Einzige, was es erträglich macht, weil insgesamt ist es schon für die dumme Prämisse und dem, was man da schon nicht erwartet, noch ziemlich schlecht. Weil die Dialoge sind wirklich scheiße, die Schauspieler sind unterirdisch. Und auch insgesamt ist es irgendwie zwar nicht besonders lang, dafür schön grausam, wie Mo so schön manchmal sagt. Und das ist dann das Typische, was man sich drunter vorstellt. Es ist ordentlich blutig, die Biber sehen ordentlich kacke aus. Das Witzige ist, dass dann die gebissenen Opfer auch zu Zombiebern werden. Die kriegen also dann so Nagezähne und so einen platten Schwanz hinten, der rauswächst und sowas. Ja, und dann gibt's natürlich auch eine Szene, wo der Begriff Hartholz am Morgen abnagen auch irgendwie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Zombieber. Ich kann es nicht empfehlen, ich fand's scheiße. Also auch schon für so einen Trash-Spaß-Zombie-Film fand ich es noch kacke.
Ja. Naja, das ist also ernüchternd. Ich dachte jetzt,
ja.
Liebe,
traurig.
Ein neues nee. Muss.
Weißt du, ich als Fan von Sexual Parasite Killer Pussy finde halt solche Filme einfach ziemlich geil. Ja, also von daher, mir hat er alles gegeben. Also hört nicht auf Berg, ist nicht sein Genre.
Naja, aber zurück zum Anfang der Folge. Wir sind ja noch gar nicht in dem Part, wo wir darüber reden, was wir so gesehen haben, sondern wir haben natürlich Sandro dabei und natürlich hat der eine Dune News mit.
Ja, es ist leider, ne, leider war ich die letzte Folge nicht am Start, da war es noch aktuell, jetzt habt ihr den alle schon gesehen, aber es kam ein zweiter Trailer zu Dune Part 2 raus und deswegen will ich es einfach hier nur nochmal erwähnt haben, dass es einer der großartigsten Trailer ist, den ich seit langem gesehen habe und das sage ich jetzt nicht, als Dune-Film, ich fand den ersten nicht so gut, den ersten Trailer zum zweiten Film fand ich nicht ganz so gut, ihr wart live dabei, als ich den gesehen habe. Der hier delivert aber alles. Die Bilder sind super episch. Ja, Christopher Walken sieht man das erste Mal und ich finde, das ist alles toll besetzt. Einige sagen, stören sich vielleicht daran, dass er zu viele Storybeats vorwegnimmt. Kann ich leider nicht beurteilen, weil ich bin immer der Meinung, man kennt den Originalfilm und alle wissen, dass Gurney Halleck wieder kommt und so. Deswegen, mein Gott, okay, alles klar. Ich finde den fantastisch und ich freue mich total auf diesen Film. Was noch interessant ist, ist, dass in dem Atemzug des Trailers jetzt auch wohl relativ offiziell announced wurde, dass es definitiv einen dritten Teil geben soll. Also das ist das Konzept jedenfalls von den Denis Villeneuve. Der ist noch nicht gegreenlighted. Natürlich wartet man immer erstmal wieder ab. Aber ich glaube, der erste war ein Erfolg, der zweite wird das hoffentlich auch. Und dieser dritte Teil soll dann das zweite Buch nicht verwirren lassen. Zum dritten Teil der Filmreihe sozusagen machen. Und also das Buch Dune Messiah soll, das beendet so ein bisschen den Arc von Paul Atreides und das soll sozusagen dann auch den Arc von Paul also Timothy Chalamets Charakter in dieser Filmreihe beenden. Wenn die das durchziehen und dieses Buch rausbringen, dann wird es ein sehr nihilistisches und sehr deprimierendes Ende und darauf freue ich mich wie Sau, weil das ist ja das Schöne an dieser Dune-Reihe. Die nehmen halt diesen Messias-Kult und stellen es halt komplett auf den Kopf. Heiliger Krieg und sowas, was da alles passiert. Und die Heldenreise führt eher ins Dunkel. Und wenn der das durchzieht, dann ist es mal auf jeden Fall was Besonderes. Deswegen go for it, ich freue mich drauf. Bald ist November. Habt ihr den auch gesehen? Muss ich jetzt mal fragen.
Nein.
Mm-mm. Wenn ich es vermeiden kann, sehe ich keine Trailer. Und ich werde es nicht vermeiden können, irgendwann in den nächsten Sneak-Previews werde ich im Kinosaal bestimmt damit beschallt und dann werde ich es ja zwangsweise sehen.
Okay, sag gern Bescheid.
Jo, wir sind ja in Zeiten von Nachhaltigkeit, Verkehrswende, weiß ich nicht was alles. Und da soll ja, Witz des Jahrtausends, die Deutsche Bahn ja eine große Rolle spielen. Und jeder meckert natürlich zu Recht darüber, ne? Egal was ist, wenn du Deutsche Bahn erwähnst, werden erstmal alle möglichen Dad-Jokes ausgepackt und meistens stimmen sie leider auch. Jetzt ist es so, ich bin kein großer Fan vom Zugfahren. Ich bin aber jetzt mal vor kurzem wieder Zug gefahren und muss sagen, also was ich in der einen Stunde, die ich quasi auf dem Bahnhof war, bis dort zum Zug einsteigen, bis fahren und bis ankommen, alles erlebt habe, das reicht schon wieder für ein ganzes Leben. Ich bin kein Fan, denn wir sind vor kurzem paddeln gegangen und da hat man ja das Ding, man muss ja irgendwo das Auto da, wo man mit dem Paddelboot rauskommt aus dem Fluss, ja irgendwo postieren und dann dahin fahren, wo man mit dem Paddelboot in den Fluss reingeht. Und deswegen musste ich von diesem zu dem anderen Punkt mit dem Zug fahren. Und ich finde halt schon für jemanden, der sehr selten Zug fährt wie mich, finde ich so einen Bahnhof unnötig kompliziert, muss ich jetzt einfach mal sagen. Also ich denke jedes Mal, wenn ich dort ankomme, ich stehe garantiert am falschen Gleis, ich nehme garantiert einen falschen Zug, es ist garantiert irgendeine Änderung, die nicht auf einer Tafel angezeigt wird, die auf dem lilafarbenen Aushang irgendwo auf der letzten Tafel am Bahnsteig irgendwo hängt. Also das kann dir alles passieren. Und so ähnlich ist es dann auch, ne? Ich komme dorthin, alle Anzeigetafeln aus und es stand da, ja, bitte Aushänge beachten. Da bin ich ja schon bedient, das erste Mal. So, dann suchst du einen Automaten wegen Ticket. So, findest keinen. Gott sei Dank war das ein Bahnhof, wo es noch eine Schalterhalle gibt. Ich gehe rein, sind zwei Automaten. An einem Automat steht ein Typ und tippt und tippt und tippt und scheint nicht zurechtzukommen. Der Automat daneben macht irgendwie gar nichts, weil hinter dem stehen noch zwei und die wollten an den nicht rangehen. Da fragst du dich natürlich, was ist jetzt mit den Automaten? Der Typ tippt, tippt, gibt auf, geht zu dem anderen Automaten rüber und die anderen zwei drehen um und gehen weg. So, dann dachte ich mir, okay, da gehst du mal an den Automaten, vielleicht bist du klüger als der. War ich tatsächlich auch, denn bei mir hat das funktioniert. Ich gebe mein Ziel ein und dann zeigt er mir von dem Ziel, wo ich hin will, sogar die Zugverbindungen an. Da ist dann, hab natürlich vorher geguckt, welche ich will, welche Uhrzeit, und die war mit im Display. Ich klicke sie an und im nächsten Fenster fragt er mich nochmal, welche Verbindung ich dorthin nutzen möchte. Wo ich mir denke, ich habe doch gerade genau den Zug, den ich haben will, ausgewählt. Was fragt er mich jetzt nach Verbindung? Da war die Option zwischen direkt oder über XY. Da habe ich gedacht, naja, klar will ich da direkt hin. Klicke direkt, kaufe Ticket. So, gucke draußen nochmal, zu welchem Gleis ich muss und lese, dass der Zug über XY fährt. Ich also das falsche Ticket genommen habe. Gott sei Dank in dieser Schalterhalle ein Servicestand. Ich gehe dort rein, dort sitzt ein gelangweilter Typ, klar, Samstag früh, sitzt dort kein Motivierter, kannst du dir auf jeden Fall vorstellen. Ich gehe da rein, sage ihm das und der so, ja, da haben sie eine Zone zu wenig. Ich so, ach so, ja, da würde ich die jetzt nachlösen. Ja, kommen Sie doch das nächste Mal direkt hierher. Ich dachte mir, ja, genau, weil du hier alleine sitzt und hier Langeweile hast, soll hier jeder zu dir reinkommen, ist mir schon klar. So, habe ich das gemacht. Und habe mir dann auch das Gleis ansagen lassen, so dass es nicht schief gehen kann, gehe dahin. Und dann frage ich mich tatsächlich, weißt du, Bahnfahren gibt's seit hier industrieller Revolution. Und es gibt noch keine bessere Lösung dafür, das Ticket zu entwerten, als das, wo du auf den Bahnsteig kommst, da so ein komisches Knipsding ist. Also das finde ich sowas von steinzeitlich, weil das kann man ja gut und gerne auch wirklich mal vergessen. Und dann bist du halt am Arsch, weil du in der Bahn nicht mehr knipsen kannst. Also das ist auch nicht gut gelöst, muss ich jetzt mal bemängeln. Aber das Highlight kommt noch. Ich sitze in diesem Zug. Und der ist natürlich, wo will man paddeln? Natürlich da, wo schöne Natur ist. Das heißt, ich bin nur durch Käfer gefahren. Nur durch kleine Kuhplägen. Und dann gibt's da kleine Bahnhöfe, die sind Bedarfshaltestellen. Es gibt aber auch große Bahnhöfe, die sind Bedarfshaltestellen. Da musst du tippen, dass du dort anhalten möchtest, dann hält er dort. Ansonsten fährt dieser Zug durch. Und ich wusste, da, wo ich hin will, ist ein sehr, sehr kleiner Pupsbahnhof. Und in diesem kleinen Pisskaff ist offensichtlich kein Bedarfshalt. Und ich wusste es aber nicht. Und 2 Minuten vor Ankunft gehe ich so zur Tür und tippe auf Stopp. Und als ich auf das Display oben gucke, kommt da nichts, weil ich dachte mir, okay, von der Straßenbahn kennst du, wenn du auf Stopp drückst, dann erscheint da irgendwo rot Stopp oder irgendwas. Hat nicht funktioniert, habe ich nochmal drauf gedrückt. Hat auch nicht funktioniert, dachte ich mir, ja, wird schon passen. Dann macht doch dieser Wichser von Schaffner echt eine Durchsage, dass es bitte zu unterlassen ist, bei Haltestellen, die kein Bedarfshalt sind, diese Haltetaste zu betätigen.
Wer von euch Nappeln drückt hier den Knopf andauernd?
Ey, wo ich mir dachte, sag mal, soll ich das riechen, wo eure verkackten Bedarfshaltestellen sind, als wäre das irgendwo logisch? Naja, hab dann noch 3-mal gedrückt und bin dann ausgestiegen.
Also ich finde, als erstes muss ich dazu sagen, mir geht's genauso und ich fühle mich gerade sehr abgeholt davon, dass ich offensichtlich nicht der einzige Mensch bin, der damit große Probleme hat. Und ja, auch ich meide es und habe immer ähnliche Erfahrungen gemacht.
Also ich finde die Erwartungskonformität und dass sich das einem logisch erschließt, das ist irgendwie nicht gegeben. Und es ist nun eigentlich alles nicht kompliziert. Das könnte man ein bisschen intuitiver gestalten.
Ja, traurig aber war, jedes Mal, wenn ich was mache, passiert auch Ähnliches. Ich habe sogar Paula gesagt, sie macht gerade nochmal eine Weiterbildung. Fahr doch mit der Bahn, super Idee, brauchst keinen Parkplatz suchen. Geht natürlich fast jedes Mal schief. Jetzt haben sie eine Fahrgemeinschaft, Ende aus Mickey Maus. Ja. Es ist traurig, es wird so ein Running Gag bleiben, forever and ever and ever and ever.
Naja, das wollte ich mal erzählt haben, habe jetzt doch ein bisschen ein paar Minuten dafür genommen, aber ich denke, das war eine Geschichte, die durchaus erzählenswert ist und deswegen das an der Stelle. Und ich würde sagen, wenn ihr nicht nochmal was Hübsches aus eurem Privatleben zu bieten habt, gehen wir einfach rüber und gucken mal, was wir geguckt haben.
Das ist ja quasi das, wofür wir hier sind. Das wäre eine kleine Revolution.
Siehste? Und die Revolution beginnt bei dir, lieber Sandro. Du hast nämlich Dokus. Dokus, ja. Dokus, Dokus.
Ja, ich werf wieder den ersten Stein, ne? Also, ich möchte das nochmal festhalten hier, weil ja irgendwann mal die Meinung aufkam, dass die Dokumentation alle bei Steven und Mo liegen. Nein, manchmal gucke ich mir das auch an. Muss mich allerdings echt interessieren. Und jetzt hatte ich sogar zweimal die Gelegenheit, eine Dokumentation zu hier mitzubringen. Und zwar einmal die Dokumentation Arnold. Die ist seit dem 7. Juni bei Netflix zu sehen. Habt ihr sicherlich auch schon alle mal über das Thumbnail gescrollt. Und geht natürlich um unseren Lieblings-Arnold Schwarzenegger. Der ist ja der neue CAO oder so, also dieser Chief Action Officer bei Netflix. Also ist meiner Meinung nach nur so ein großer Marketing-Gag, aber was soll's. Es ist auf jeden Fall ein lustiger Werbeclip draus entstanden. Ich habe mir mal Fuba geklemmt, nachdem ich das von dir gehört habe, Mo. Aber um die Dokumentation wollte ich jetzt dann doch keinen Umweg machen, denn ich bin seit meiner Kindheit eigentlich, also das war eigentlich mein Actionheld der Kindheit. Und deswegen, ja, war das ein cooler nochmal Deep Dive in das Leben von ihm. Das ist eine Miniserie unterteilt in 3 Episoden, die sich unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Epochen seiner Karriere widmet. In der ersten Episode geht es halt um seine Kindheit und sein Leben in Graz, ne, von den Momenten, wo er da Rack Park als Herkules im kleinen Dorfkino gesehen hat und sich so überlegt hat, boah, ich brauche auch so einen Körper. Und das zeichnet halt vor allem seinen sportlichen Weg nach und zeigt, wie er erst Mr. Universum, also erst dran gescheitert ist und im Jahr darauf dann gewonnen hat. Und das halt vor allem nicht zum letzten Mal, weil er seine Karriere ein bisschen verfolgt hat. Und der Weg raus aus Österreich von seiner doch sehr traditionellen Familie, den Nachkriegserfahrungen seines Vaters, ne, viel Alkoholismus, viel Brutalität, Tod seines Bruders, das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Und halt, wie dieser Wille in Arnold Schwarzenegger überhaupt entstanden ist, wirklich diese Kultfigur zu werden, dieser Star zu werden, wo das einfach herkam von diesem kleinen Menschen, von diesem kleinen Jungen da mitten aus der Steiermark. Und da bekommt man einen guten Einblick darauf, wie verbissen er eigentlich ist. Und dann, als er dann mit der Schauspielerei anfängt, als es für ihn quasi, er war schon Millionär, für ihn gab es da nichts mehr zu holen als Bodybuilder, hat da klug investiert und angelegt und wollte auch als Schauspieler dann direkt ein Star werden. Ne? Der wollte keine kleinen Nebenrollen machen. Also der hat ein paar am Anfang bekommen, hat tatsächlich auch, was ich gar nicht wusste, einen Globe bekommen. Und auch für die Rolle eines Bodybuilders und hat dann einfach so lange die Filmstudios genervt, bis ihm halt eine Rolle auf dem Leib geschrieben wurde. Und das war dann halt irgendwann James Camerons Terminator. Beziehungsweise Conan noch vorher, wenn man das auch schon mitwerten will. Aber die Filmografie kennt ihr ja alles selber, die muss ich euch nicht vorbeten. Und im dritten Teil geht's dann um natürlich seine politische Karriere, weil als er als Schauspieler alles erreicht hat, was ist noch größer? Die Politik. Und was da so passiert ist, das kennt ihr sicherlich noch alles. Das zeigt hier auch ein paar Grautöne, das Ganze. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Dokumentation will niemandem wehtun. Ist schön anzusehen. Er erzählt es aber halt wirklich auch alles selber. Na, das hat zum Vorteil, dass es wirklich sehr, sehr persönlich ist. Das ist halt, dass es auch irgendwie so eine Kumpeldynamik entwickelt. Also er hat auch eine ganz coole Art und Weise, sein Leben zu beschreiben und auch ein paar Emotionen und auch so ein paar Beweggründe aufzuzeigen. Und durch die Gewichtung der 3 großen Karrierepunkte auf die 3 Episoden finde ich, dass sich das Ganze auch gut verteilt und nie langweilig wird. Und insgesamt ist es auch sehr, sehr amüsant, super unterhaltsam, aber was, wie gesagt, fehlt, sind halt so die kritischen Hinterfragungen. Natürlich, er redet auch über ein paar Karriere-Tiefpunkte, die Trennung von seiner Frau und das uneheliche Kind und was da alles so entstanden, was da alles so für Gerüchte aufkam, aber das wird eigentlich alles auch schnell wieder unter den Teppich gekehrt. Das ist hier wirklich fokussiert auf die Ikone Arnold Schwarzenegger. Das ist also nicht tiefschürfend. Hat aber einen unglaublichen Unterhaltungswert. Das ist, glaube ich, so die Kurzfassung. Und wer damit leben kann, bekommt hier trotzdem extrem gute Unterhaltung, eine krasse Motivationsspritze. Also es ist unnormal, was dieser Mensch wirklich sich in den Kopf gesetzt hat und wie er es umgesetzt hat. Es ist wirklich atemberaubend. Und das ist schon durchaus sehr beeindruckend. Also kann ich empfehlen für einfach Fans von Arnold Schwarzenegger.
Nee.
Das sagt er, nee.
Fuba gucken und dann nicht Arnold gucken, toll.
Naja, das eine bedingt vielleicht so ein bisschen auch das andere.
Ja gut, es kann sein.
Der politische Teil von seiner Karriere, das, was ich mitbekomme, ist alles fein, muss ich aber nicht vertiefen. Und beim anderen interessiert er mich als Mensch einfach viel zu wenig, das ist leider so. Vielleicht mache ich es irgendwann mal an, aber das hat auch bei einer anderen Doku, die ich kürzlich geguckt habe, sehr lange gedauert, dass ich sie gucke. Und jetzt habe ich tatsächlich ein besseres Verständnis von jemandem, den ich eigentlich verteufelt habe. Vielleicht passiert das hier auch nochmal. Man weiß es nicht.
Okay. Es ist okay. Ja auch die Dokumentation Sly angekündigt für den Herbst auf Netflix. Ne? Von da, vielleicht ist das dann was für uns, für dich. Ja, die zweite Dokumentation. Ach so.
Das wird jetzt alles abgelaufen, ne? Die ganzen.
Das wird alles.
Ja, also jetzt noch schnell, ne? Wo die auch noch vielleicht ein bisschen mitmachen können.
Aber es ist extrem hochwertig. Also es ist super, super viel Archivmaterial, muss man wirklich dazu sagen. Und ich bin großer Fan von dem, aber ich habe das wirklich bei weitem nicht alles gewusst. Also es lohnt sich schon. Das gleiche trifft auf die Dokumentation Stan Lee zu, die es jetzt auf Disney Plus gibt. Der wäre letztes Jahr, glaube ich, 100 Jahre alt geworden. 95 ist er, glaube ich, von unserer Welt gegangen und absoluter Cameo-King. Die jüngsten, die jungen Hörer werden den halt aus allen Marvel-Filmen kennen. Ich kenne den, weil der auf sehr, sehr vielen Comics in meinem Schrank prangert, der Name. Und deswegen hat mich natürlich diese Dokumentation auch wahnsinnig erstmal interessiert. Geht 1,5 Stunden, also ist keine Miniserie, kann man sich also gut mal geben. Und das ist es eigentlich auch schon in Kurzfassung, die Kritik. Wenn du Comic-Fan bist, ist das deine Dokumentation. Wenn nicht, wird sich das ziemlich langweilen. Was ich cool finde von der Inszenierung, Mode, ich glaube, du hast bei der letzten Folge erwähnt, dass diese Michael J. Fox-Doku so mit teilweise Body-Doubles und nachgestellten Szenen so gemacht wurde, ne? Mhm. Und das ist hier ähnlich, bloß nicht mit nicht filmerisch, sondern die haben hier den Blick in Stanleys Vergangenheit, weil einfach die Aufnahmen fehlten und man nicht einfach nur einen alten Mann beim Sprechen abfilmen wollte, hat man das hier so mit Puppen inszeniert, also so wie so ein kleines Puppenhaus, das zu Hause dargestellt und immer wieder Szenen so inszeniert, dass man dass das halt einfach so einen ganz, ganz charmanten Charakter dadurch hatte. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das war eine kreative Lösung des Problems.
Bei Puppenhaus-Inszenatorik kommen bei mir immer so zwei Sachen in den Kopf.
Hereditary.
Einmal Hereditary und das zweite ist Team America. Und das beides passt nicht zusammen.
Ja, stell dir das Haus von Hereditary vor mit den Figuren von Team America, dann hast du ungefähr das, was hier gezeigt wird.
Ja, ist nicht schlecht.
Ja, man bekommt einen schönen Einblick in die Entstehung von diversen Comicreihen, ne? Angefangen halt bei den Fantastic Four, die am Anfang da waren, den Hulk, wie das entstanden ist, der Spider-Man und die X-Men, ne? Was es da auch immer für politische Hintergründe gab, warum oder auch die Leserbriefe, die damals halt extrem wichtiges Tool waren für die Weiterentwicklung von Comics, wie das alles den Verleger Stan Lee dann auch irgendwann mal beeinflusst hat. Auch das Ende der goldenen Comic-Ära wird besprochen, ne, den Beef mit der Comic Authority, die es irgendwann mal gab, also diese Prüfstelle zur Vermeidung von inhaltlich jugendgefährlichen, in Anführungsstrichen, Themen. Ne, da durfte dann halt, also da wurde er von der Regierung quasi gebeten, weil Comics so populär sind, doch eine Story über Drogenprobleme mit einzubauen. Und die Comic Authority hat es dann aber rausgestrichen, weil das nicht erwähnt werden durfte und sowas. Das ist eigentlich super interessantes Zeitzeugnis auch. Gerade was Zensur und so angeht. Dann auch die Ego-Probleme und das Machtgebären mit Jack Kirby. Das ist für Comic-Insider sehr interessant, weil man muss wissen, es gab damals so eine Art Marvel-Code, also Marvel-Style of Comic-Scripting. Es waren einfach so wenig Leute damals bei Marvel beschäftigt, dass es nicht anders ging, dass er seine ganzen Story-Beats, die er hatte, zusammengefasst auf eine geforderte Seitenzahl den Zeichnern mitgegeben hat. Und die haben dann halt den Comic gemalt und Sprechblasen random eingebaut. Und er musste das Ganze dann ausschmücken und den Figuren sozusagen die Worte in den Mund legen. Und das führte dann irgendwann aber auch dazu, dass die Lorbeeren halt irgendwie an alle nur noch auf sein Konto gingen und dass dann viele Zeichner sich beschwert hatten. Und das wird hier teilweise auch mit so Radiointerviews aufgedeckt, dass es da ganz schön Krieg hinter den Kulissen kam. Weil man muss halt ehrlich sagen, euch als Gelegenheitscomic-Insider oder Gelegenheitscomic-Konsumenten da draußen, euch sagt wahrscheinlich der Name Steve Ditko oder Jack Kirby nicht so viel, aber Stan Lee kennen halt alle. Und das ist halt einfach ein Typ, der sie halt gut vermarktet hat. Und das hat er dann am Ende auch nur noch gemacht, weil er dann Verleger war. Privatleben wird relativ weit außen vor gelassen. Es gab halt wohl ziemliche Auseinandersetzungen mit seiner Tochter, Vorwurf für sexuellen Missbrauch. Sowas gab es halt auch, wird hier überhaupt nicht aufgegriffen. Also deswegen, wie gesagt, wer hier irgendwie was zur Geschichte eines Menschen erfahren will, eines berühmten Menschen erfahren will, der bekommt hier keinerlei wirklichen Hintergrund. Aber es ist, wie gesagt, ein spannendes Zeitzeugnis und wer was Kritisches sucht, einfach weitergehen oder was anderes, eine andere Quelle sich da suchen. Aber wer einfach was über die Entstehung der weltweit beliebtesten und wichtigsten Comicreihen erfahren will, der kann sich das auf jeden Fall mal geben und lernt da noch einiges dazu. Wie die Figuren entstanden sind, das ist auch kreativ, designtechnisch sehr schön gelöst. Ist auf jeden Fall nicht langweilig. Ist sehenswert. Haut mich nicht vom Hocker, aber kann ich trotzdem empfehlen.
Ja, kann ich unterstreichen, habe ich auch gesehen. Fand ich auch gut, fand ich spannend, war gut gemacht und ja, mir fehlte die Kritik, mir fehlte auch die Eigenkritik tatsächlich, weil man weiß schon, also auch ich kenne die beiden, Ditko und Kirby, und ich weiß, dass da einiges im Hintergrund war. Und ich fand es sehr, sehr mutig, dieses Radiointerview da einzuspielen tatsächlich. Das ist mal ein ganz neuer Kniff. Aber das wird halt einfach auch so stehen gelassen. So nach dem Motto, naja, dann sind wir beide eben anderer Meinung. Und
beziehungsweise es wären sogar einfach dann 20 Jahre übersprungen an der Stelle.
Ja, das muss ist man, dann, ja, das aber ist alles andere ist fein. Ich glaube, da man muss jetzt das Ansehen von dem jetzt auch nicht weiter beschädigen, als das hier tut. Und insofern ist das eine kurzweilige Doku. Für jeden, der Comics und diese Comic-Verfilmung mag, ist das, ich finde, schon so ein bisschen so ein Muss, ja.
Naja, also wenn ich mal das eine Mal im Jahr vielleicht eine Doku gucke, würde ich eher zur Arnold-Doku greifen, jetzt wenn ich die Auswahl zwischen den beiden hätte, aber alles gut. Ich
naja, aber ja, da gibt es noch eine größere Auswahl, da können wir vorher nochmal reden.
Okay, dann machen wir das, und bevor wir das tun, reden wir lieber über dein wunderbar angeteastes Stückchen, was du hier mit hast.
Ja, habt ihr denn eine Ahnung, was das ist?
Der pimmelschwingende Messermörder.
Ja. Ja, also wenn das nicht der Folgentitel würde, das müssen wir heute erst nochmal toppen, ne?
Ja, das stimmt.
Ich bin gespannt.
Also, der für den pimmelschwingenden Messermörder, also ihr habt keine Idee, was das für ein Film ist.
Ne.
Okay, also der Titel ist genauso absurd wie dieser Film. Und ich möchte jetzt hier eine Spoilerwarnung ausgeben, weil das ist einer der Filme, wo im Grunde alles nach der Titelsequenz schon ein Spoiler ist. Das ist so. Also man kann Bo is Afraid nicht erklären, ohne zu erklären, was Bo is Afraid versucht. Und bei einem 3-Stunden-Film ist wirklich schwierig, irgendwie eine Zusammenfassung zu machen, die jetzt tatsächlich nichts verrät.
Ne? Also ich möchte mich dann kurz hier rausziehen, weil ich will den Film wirklich unangefasst genießen.
Ja, also ich mache keinen absichtlichen Spoiler. Also ich erzähle jetzt nicht hier im Detail, was passiert. Ich sage nur 2-3 Sätze und die könnten vielleicht schon für den einen oder anderen was sein, weil man sieht ja allerhand auch im Trailer, man weiß es nicht einzuordnen etc. Und ich versuche das mal so oberflächlich. Deswegen, ich will gar nicht so viel darüber reden, weil ich will nur so ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Erstmal, Ari Aster, großartig. Ja, Hereditary, Midsommar, hervorragend. Aber beide auch verstörend. Und wenn Bo is Afraid 1 kann, dann das. Das hier ist echt ein Ritt. Und wir sehen einen hervorragenden Joachim Phoenix, wie wir ihn immer nennen, der wirklich auch, ja, wie sagt man das, Mut zur Hässlichkeit hat. Er hat einen dicken Bauch und er sieht wirklich nicht besonders gut aus. Und wir sehen ihn am Anfang bei seinem Therapeuten sitzen und er bereitet sich emotional darauf vor, seine Mutter zu besuchen. Das ist im Grunde der Plot. Ja, das wurde uns ja schon so erzählt. Ein Mann macht sich auf die Reise, seine Mutti zu besuchen.
Mhm.
Kurz bevor das passiert, gibt es aber so ein paar Dinge, die einfach seinen Plan durcheinander bringen. Plötzlich ist das Gepäck weg, der Schlüssel zu seinem Apartment ist weg. Und um dann seiner Mutter zu erklären, du, ich komme vielleicht doch nicht, das ringt ihm schon alle Kraft ab, die er hat. Denn seine Mutter ist offensichtlich niemand, der das verzeiht. Sie ist am Telefon also sehr still. Und das ist so ein Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mit euren Eltern hattet, aber wenn dann die Gegenseite plötzlich sehr kurz angebunden ist und sagt, naja, dann geht das vielleicht nicht. Ja, dann macht das bei uns vielleicht noch nicht so viel, aber in Bos Welt ist das das Schlimmste, was passieren kann. Das ist der Dolch, auf dem er dann sitzt und er versucht tatsächlich alles dann in Wege zu leiten, seine Mutter zu besuchen. Was wir ab da sehen, ist nicht anders zu erklären als ein Angsttrip, der wirklich von dir als Zuschauer 3 Stunden alles, wirklich 3 Stunden alles abfordert. Der Film, man kann jetzt sagen, der macht keinen Sinn, aber macht er schon. Nur das ist einer der Filme, da muss man sich hinterher wahrscheinlich ein bisschen belesen. Und der schreit von der ersten Minute bis zur letzten Minute, guck mich bitte nochmal, wenn du dich belesen hast und dann vielleicht irgendwie versuchst, diesen Kreis zu schließen. Man sitzt da manchmal und Paula kam ab und zu dazu und sagte so, was ist das? Und ich saß da nach 1,5 Stunden und sag, ich weiß nicht, was das hier ist. Weiß ich nicht.
Ich weiß es doch auch nicht.
Weiß nicht, Digi.
Ich glaube auch, dass das, also ich finde großartig, dass A24 das hier gesponsert hat. Das ist der teuerste Film, den die je gemacht haben. Und ja, es ging kurzzeitig das Gerücht, dass dieser Film das Studio ruiniert, denn er spielt halt leider kein Geld ein. Er hat nur verhältnismäßig 35 Millionen gekostet, hat aber auch nur so 11 eingespielt. Das ist natürlich schwierig für ein relativ kleines Studio. Ich glaube nicht, dass sie daran kaputt gehen, weil der Film steht auch so ein bisschen für das, wofür A24 steht. Zumindest nehme ich das so wahr. Also sich was trauen und Filme rauszubringen, die sonst keine Chance hätten. Und dass dieses Ding eben läuft und überhaupt machbar ist, ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz viel Mut. Und das muss man denen einfach sagen. Das Ding ist zuweilen tatsächlich prätentiös und das kann easy meiner Meinung nach ein paar Straffungen vertragen. Aber in einer Kinolandschaft, wo wir gerade jetzt im Moment nur noch das Ausschlachten von Markenware haben, ja, Indie 5, keine Ahnung, Scream 6, Fast and Furious 10, also wir haben hier die Commodity und jetzt machen wir noch einen und noch einen und noch einen und noch einen, ist das hier wirklich der absolut bizarre Paradiesvogel. Das Ding ist unangenehm, in der Sichtweise unangenehm und ja, es gibt in diesem Szenario einen pimmelschwingenden Messermörder. Und auch das ist unangenehm. Es wird für viele nicht reichen, alleine, dass Joaquin Phoenix da drin ist, die sich diesen Film anzugucken. Es wird wahrscheinlich für viele auch nicht reichen, zu sagen, ich will alles sehen, was Ari Aster macht, denn 3 Stunden ist echt eine Masse an Zeit. Und vor allem, wenn du im Vorfeld vielleicht denkst, ich muss den tatsächlich ein zweites Mal gucken oder sowas, ist das eine Aufgabe. Im Nachgang muss ich sagen, ich habe das nicht bereut. Ich habe nicht vieles nicht verstanden und musste wirklich eine ganze Menge nachlesen und habe mir auch 2, 3 Erklärungsvideos angeguckt. Aber ihr wisst es selber, selbst bei Green Knight gibt es ein einstündiges Erklärungsvideo, das eigentlich nur über 3 Szenen redet. So ein Ding ist das. Ich finde es super mutig. Ich hatte unangenehmen Spaß damit. Auch wenn ich wirklich 2,5 Stunden lang im Grunde überhaupt nicht wusste, was ich da sehe. Aber ich weiß ganz genau, dass Sandro das Ding feiern wird. Das ist schräg genug. Das ist hier weird at its best. Das ist, wenn Cronenberg und Lynch ein Baby hätten, dann ist das hier. Mhm. Und es ist vorher 2-mal auf den Boden gefallen und es ist das Baby aus
Eraserhead.
Eraserhead.
Oh Gott.
Das ist es hier tatsächlich und es ist in seiner Konsequenz großartig, wenn es auch, ja, es hat Macken, es hat Fehler, aber die sind nicht schlimm, weil das ist so ein Ding, das muss man einfach mal gemacht haben. Und am Ende muss ich sagen, ich fand es rund, unangenehm, schön und werde den auf jeden Fall nochmal sehen, weil alleine schon der Typ, der den jungen Bo spielt, der sieht so weird aus, dass er selber auf seinem Instagram-Account posten musste, ich sehe so aus, ich bin nicht AI. Das passt alles zusammen. Die Machart ist großartig. Also wie gesagt, ich glaube, ihr beide werdet den feiern, weil ihr habt beide so ein Fable dafür, dass wenn sich jemand wirklich rauswirft und wir sehen, wo die Kohle reingegangen ist und das Ding war teuer und das sieht hervorragend aus. Also was dein Kameramann da gemacht hat, ist wirklich, das ist große Kunst. Aber der wird durchfallen, knallhart. Der wird abgestraft, weil sowas können die meisten Leute nicht mehr sehen. Das ist leider so.
Ja, also du hast da schon viel gesagt, was ich auch in mir ein bisschen wiedererkenne jetzt einfach. die Tatsache, dass ich ihn bis jetzt noch nicht gesehen habe, sagt ja auch schon einiges über den Film aus. Weil ich bin ein riesen Ari Aster-Fan. Ich fand seine vorhergehenden Filme großartig. Ich finde Joaquin Phoenix super. Mhm. Trotzdem bin ich nicht ins Kino gegangen. Mhm. Weil ich weiß oder glaube zu wissen, was für ein Brocken da auf mich zukommt. Das ist nicht so ein Film, den guckst, ich gehe jetzt mal und guck den jetzt mal weg, sondern das sind einfach 3 Stunden Arbeit am Zuschauer. Das habe ich mir vorher halt schon gedacht.
Am offenen Herz.
Ja, mindestens. Und wenn ich jetzt hier auch mal gucke, so viele haben den jetzt bei IMDb auch noch nicht bewertet, so im Verhältnis. Das sind jetzt 28.000 Bewertungen. Er hat trotzdem eine 6,9. Das heißt also, die richtigen Cineasten sind wahrscheinlich schon reingegangen. Das sind auch wahrscheinlich viele, die den bewusst angeguckt haben. Und da sieht man schon ein bisschen dran, dass das viele wahrscheinlich so gedacht haben wie ich. Ne? Viele sind dann, naja, ich gehe noch nicht. Sandro war ja auch nicht. Gut, bei ihm war es ein bisschen tourbedingt, weil er die Zeit und Muse nicht hatte. Bei mir war es auch ein bisschen urlaubsbedingt, aber trotzdem habe ich auch noch nicht so gedacht, muss ich mal schnell noch nachholen. Also ich bin gespannt. Ich ziehe ihn mir rein. Ich denke mal, sobald er on demand draußen ist, werde ich das versuchen und habe auch Bock drauf. Und aber wie du schon sagst, werden wir wahrscheinlich erarbeiten müssen im Nachhinein.
Ja, wie du es gesagt hattest, ich habe es nicht richtig geschafft, zeitbedingt, aber eben auch aus tatsächlich dem Grund, dass ich glaube, man muss, also ich hatte Bock auf diesen Film zu schauen, aber es ist ja nochmal was anderes, das Vorhaben zu haben, als auch das Mindset zu haben. Und das ist bei so einem Kinobesuch ja immer schwer zu machen. In einem Blockbuster gehst du rein, egal welche Stimmungslage, das Ding läuft halt. Mhm. Und dann geht es dir entweder besser oder schlechter. Aber ja, bei Bo is Afraid, da muss dieser magische Moment einfach da sein. Ne? Das ist dieser Moment, wo man sagt, ich mache jetzt hier zum Beispiel irgendeinen Charlie Kaufman-Film an. Also das hat mich eher so ein bisschen an der Trailer hat mich immer eher so an die Filmografie von ihm erinnert. Was ich ja auch extrem feiern würde, wenn der eher so in so eine weirde Richtung geht. Mhm. Ich glaube, Bo is Afraid funktioniert auch gut im Heimkino. Und da freue ich mich dann und dann kann ich Pause machen, dann kann ich nochmal zurückspulen und sezieren und sowas. Das ist trotzdem schade, dass ich den Kinobesuch nicht hatte, aber ich glaube, das wird nochmal essentiell sein. Und dann ist es eben, ich liebe es aber dann auch zu recherchieren und mich dann über so eine Filme zu informieren und dann zu merken, dass die mich A, immer mehr verlieren, das gab es auch schon, oder dass die halt immer mehr wachsen, wie es halt letztes Jahr zum Beispiel bei Man war, den ich erst nicht mochte im Kino und dann nach der dritten Wikipedia-Seite, die ich mir komplett durchgelesen habe über Folklore, ich gedacht habe, ja geil, was da alles drinsteckt. Und wenn das hier auch so ist, dann freue ich mich jetzt schon drauf, den zu discovern. Aber lasst auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn wir den noch alle gesehen haben, würde ich sagen.
Ja, das lohnt sich, glaube ich, dann schon ganz gut.
Also fürs Heimkino, der kommt am 25. August, da könnt ihr den kaufen, die kann man jetzt schon vorbestellen, die Blu-ray und so. Und dann können wir gerne nochmal drüber reden im September oder so, wenn das erstmal gesagt ist.
Alles klar, Bo is Afraid von Mo und so wie das klingt, werden wir sicherlich auch zum Jahresende bei den besten Filmen wohl wahrscheinlich drüber sprechen, in irgendeiner Art und Weise. Mal gucken.
Je nachdem, wie wir unsere Kritikfenster legen dieses Jahr.
Ja, das
müssen wir mal gucken. Kommen wir später nochmal zu einem Film und gut, Entschuldigung.
Ich verstehe, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich nicht. Deswegen freue ich mich auf die Erlösung, auf die Erhellung dann später.
Ich habe euch die Schöne und der Schildkrötenkauz mitgebracht. Und zwar war das ein Film aus dem Lostopf, den habe ich schon eine Weile drin gehabt, weil ich schon interessiert war. Aber ich dachte mir, nee, so richtig aktiv willst du den nicht anklicken, weil ich was sehr, sehr Mittelmäßiges erwartet habe. Denn es ist ein Film mit einem weiblichen Vornamen als Titel. Das hat ja, ne, ich sage jetzt mal Jolt und was gab's nicht alles hier, Lucy und so, hat immer so ein bisschen Vibe, irgendwie weibliche Superheldin in irgendeiner Art und Weise oder Antiheldin ist im Zentrum des Films und es geht irgendwas ab. Hier rede ich vom Film Josie. Josie ist ein Film von 2018 mit Sophie Turner, aka Sansa Stark in der Hauptrolle. Sophie Turner, also karrieretechnisch hauptsächlich durch Game of Thrones bekannt geworden, hier in einem Film sehr, sehr zentral in der Hauptrolle zu sehen. Sie spielt eine junge Frau, die in so einem kleinen Kaff, ich glaube irgendwo in Südstaaten, in so einer ganz typischen kleinen Motelsiedlung, sag ich mal, wo so kleine Bungalows sind, in der Mitte ein Pool und da ist so eine Gemeinschaft von so ein paar Leuten und so. Alles auch so ein bisschen ärmlich und so ein bisschen abgehangen und eben nicht so die große Metropole, sondern alles ein bisschen sehr einfach und ein bisschen komische Menschen. So, dort kommt sie auf einmal dazu und wir lernen am Anfang des Films kennen, dort wohnt ein Typ, der ist auch so ein bisschen seltsam, ist irgendwie Aufpasser auf dem Parkplatz von der Highschool, passt oft, dass dort nicht irgendwie geklaut wird in den Autos und ja, sagt den Jugendlichen, sie sollen nicht rauchen und so ein Kram. Also so ein bisschen so ein schlechterer Hausmeister ist der. Und der wird hier gespielt von Dylan McDermott, den kannte ich gar nicht. Der spielt hier also den Hank. Und der wohnt in dieser Siedlung, ist sehr introvertiert, macht nur sein eigenes Ding, versucht auch mit den Nachbarn nicht groß zu reden, hat auf seiner Terrasse zwei Schildkröten, da war ich ja wieder voll Feuer und Flamme, weil ich finde Schildkröten super cool und der kümmert sich um die beiden. Das sind so seine Haustiere und in eine der Wohnungen dort in diesem Motel zieht die junge Josie ein und sie umgibt auf einmal so ein Vibe, ne? Sie ist da so ein bisschen alternativ, ne? Zu tätowiert, so ein bisschen punkig, bisschen rockig, bisschen Goth-Girl, irgendwie so alles zusammen. Super freundlich, super sympathisch, aber auch mit so einer leicht erotischen, sexy Ausstrahlung dazu. Und du merkst, hinter der steckt irgendwas und du weißt nicht so richtig was. Und das muss ich sagen, hat mich von Sekunde 1 bis zum Ende übel gecatcht. Also das hat super funktioniert für mich. Ich fand die Ausstrahlung genial. Ich fand, die hat das extrem gut gespielt. Und die Dialoge in dem Film sind doof. Und die sind sehr einfach. Das hat mich aber gar nicht gestört. Ich hätte diesen Film ohne Ton gucken können. Weil mir nach dem ersten blöden Dialog ist mir aufgefallen, du kannst das einfach nur im Hintergrund rauschen lassen, was die reden. Und brauchst nur auf die Blicke, die gegenseitig austauschen, zu gucken, weil das ist in dem Film großartig gelöst. Der hat eine ganz tolle Kameraarbeit, der hat eine super Atmosphäre, Musik ist auch richtig cool, passt immer irgendwie dazu, zwischen rockig und atmosphärisch irgendwie was dazwischen. Und die Figuren machen ganz viel über Mimik, Gestik, du erkennst hinter den Blicken eine ganze Welt irgendwie, finde ich. Und das macht so das Ganze aus. Und ja, sie nähert sich, ne, sie flirtet auch immer ein bisschen mit Hank und er kommt so ein bisschen aus seinem Introvertierten raus und gibt auch ein bisschen was von seinem Leben preis, denn der hat echt ein hartes Leben hinter sich. Ne, der kommt eigentlich von woanders her und was er dort erlebt hat, warum er jetzt dort weggegangen ist und jetzt dort allein lebt, das kommt nicht von ungefähr. Und die Geschichte, die sich dann aufdröselt, und wo er sich dann auch öffnet, die ist hier super spannend. Also ich fand das auch nicht super vorhersehbar, was passiert. Und das lohnt sich. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Die Spannung gibt einen guten Payoff am Ende. Die Schauspieler sind cool. Sophie Turner macht das großartig. Das war eins der Blacklist-Drehbücher, die hier verfilmt wurden. Es war also in dem Jahr mit auf der Liste. Und ursprünglich sollte Anya Taylor-Joy die Hauptrolle spielen. Ich glaube kaum, dass sie das wesentlich besser gemacht hätte. Also hier großes Lob an Sophie Turner. Bin gespannt, sie noch in anderen Rollen mal zu sehen. Und cooler Film. Also ich mochte den extrem gerne. Josie kann ich empfehlen, kann man auf Prime sich angucken.
Sagt mir nichts.
Also da sagt mir nichts. Ich habe jetzt mir das Plakat angeguckt. Das macht ja auch schon so ein bisschen so ein Lolita-Vibe. Gibt das ja ab. Leider finde ich die Frau Turner, ja, also da könnte ich mir auch Steine angucken. Ich finde die das, was ich bisher sehen musste, ist wirklich alles unterirdisch. Ich finde nicht, dass sie schauspielern kann. Und ja, ich habe immer noch nicht Game of Thrones gesehen und ja, ich weiß, alle, die da rausgegangen sind, das sind alles ganz großartige Schauspieler und Schauspielerinnen, aber bei den meisten ist das leider überhaupt nicht der Fall. Die fallen sofort auf die Schnauze, wenn sie aus diesem Szenario genommen sind und ich fand sie wirklich in den X-Men-Dingern ganz, ganz furchtbar. Ganz schlecht. Also
da habe ich sie tatsächlich gar nicht gesehen. Ich kenne sie, wie gesagt, hauptsächlich nur Game of Thrones. Da war sie auch am Anfang wirklich nicht gut. Also da musste ich auch sagen, da hat sie mir gar nicht gefallen. Als Schauspielerin nicht und auch als Figur einfach nicht. Aber die macht, finde ich, eine der größten Wandlungen in Game of Thrones mit durch, persönlich, finde ich schon. Also die hat schon einen sehr entwickelten Charakter-Arc. Das mochte ich gerne. Und zum Schluss fand ich sie einfach auch als Figur einfach gut ausgearbeitet. Und ich muss einfach sagen, du hast selten Filme, auch ein bisschen Wokeness bedingt, die auf so diese knisternde Erotik noch rüberbringen. Und das schwingt hier immer ein bisschen mit und das ist so geschmackvoll, aber eben auch so wie sagt man, also so eindringlich und gut gemacht, dass man das spürt, wenn man das guckt. Und das mochte ich ziemlich gerne.
Drei Anmerkungen. Nummer eins, ich finde es ganz toll, wenn Berg knisternde Erotik sagt. da bewegt sich was in mir. Was, das könnt ihr euch, das, ne, das überlasse ich eurer Fantasie. Punkt Nummer zwei, für alle auch Schildkrötenaffinen da draußen, die Turtles-Filme kommen jetzt alle zu Paramount Plus. Also ich habe sie mir schon ganz dick im Rewatch-Kalender markiert. Und was war, ach so, Punkt drei ist, hört bitte sofort auf, über Game of Thrones zu reden, sonst kriegt ihr mich hier nicht mehr von der Backe.
Gut. Alles angekommen, können wir berücksichtigen.
Aber, speaking of Redheads, ich glaube, du wolltest mal kurz raten, Berg, weil mein nächster Punkt ist Pretty Redhead im Dystopiebunker.
Also als Erste, an was ich denke, ist eigentlich Unbreakable Kimmy Schmidt.
Was? Gesundheit.
Weil die ist rothaarig und ist am Anfang der Serie in so einem Bunker. Das wird's nicht sein, dachte ich mir auch. Dann bei Redheads kommen mir sofort Jessica Chastain oder Bryce Dallas Howard in den Kopf, manchmal auch noch Emma Stone. Mhm. Alles wahrscheinlich nicht richtig, deswegen habe ich keine Ahnung, vor allen Dingen nicht mit dem Bunker dazu, was das sein soll.
Okay, Mo, willst du tippen?
Ja, ich würde vermuten, bei der Haarfarbe wäre ich sowieso nie immer so fest. Die ändert sich sehr schnell, aber ich glaube, du hast Silo geguckt.
Ganz genau. Weil ich denke, ich habe schon sehr oft meine Liebe für Rebecca Ferguson kundgetan und das ist ja schon doch, Naturfarben ist sie halt dann doch schon der roten Farbe. Bei Game of Thrones vom Feuer geküsst, ja? Mhm. Und ja, ich habe Silo geguckt, weil, warum? Zwei Punkte. Ich erwähnte gerade schon Rebecca Ferguson groß auf dem Plakat drauf. Check und Apple TV. Mhm. Check und Dystopie ist auch noch ein Punkt, den ich so sehr gerne mitnehme. Wir haben hier Snowpiercer vertikal. Das war's.
Ja.
Das ist die kurze Fassung für so eine Letterbox-Kritik. also quasi ein Szenario, ein dystopisches Klassenszenario, was aber halt in einem Bunker von oben nach unten führt. Wir sind hier nämlich in der Serie in einem zylindrischen, über 144 Stockwerke erstreckenden Bunker und in dem leben so die letzten 10.000 Menschen. Und der allerschlimmste Satz, den du in diesem Silo, sogenannten Silo sagen kannst, ist, ich möchte nach draußen. Weil dann verlangt das Gesetz, egal wer, was deine Angehörigen, egal was du danach sagst, dass du nach draußen musst, in die graue Einöde. Und die Menschen in diesem Silo sehen diese graue Einöde auch Tag ein, Tag aus, auf einem sehr großen Panoramabildschirm in der Cafeteria, wo sich die Leute treffen. Und da werden die sozusagen jeden Tag Zeuge von der Trostlosigkeit der Außenwelt. Ja, das ist wie so eine Art Livecam, Teleobjektiv, die halt einfach die triste Außenwelt zeigt. Und das Erschreckende ist, da liegen auch ganz, ganz viele Leichen von den Leuten, die eben versucht haben, nach draußen zu fliehen oder halt freiwillig rausgegangen sind, weil sie es da drin nicht mehr ausgehalten haben. Und die Welt da draußen ist so giftig, dass die halt alle nur ein paar Meter kommen und die Leichen bleiben dann halt liegen und die Menschen essen da früh halt ihr Müsli. Das ist erstmal so das Grundszenario. Die Leute, die rausgehen, die bekommen noch so ein kleines, also die bekommen natürlich trotzdem einen Schutzanzug und so ein kleines Stückchen Wolle und die werden darum gebeten, ne, vom Gesetz her kann man es nicht verlangen, diese Linse zu reinigen. Und immer wenn einer rausgeht und sich quasi umbringt, dann jubeln alle, dass sie endlich wieder was sehen auf dem Monitor, dass sie quasi so das einzige Fenster wieder nutzen können. Ja, und das ist so wie gesagt das Grundszenario. Neben der Katastrophe draußen gab es aber auch drin, also innerhalb des Silos Katastrophen, also vor diesen besagten 140 Jahren, was man erfährt, so heißt es, gab es eine Rebellion in diesem Silo. Ne, es wollten halt Menschen nach draußen, die Rebellion wurde aber niedergeschlagen und die Rebellen wurden halt allesamt vernichtet. Und dabei wurden eben auch alle Bücher und Server und alles, was irgendwie hätte erklären können, warum die Menschen überhaupt in diesem Silo leben, wurde halt vernichtet. Und weil die Menschen auch gar nicht mehr wissen, warum die Rebellion ausbrach, ist alles, was aus der Zeit vor dem Silo stammt, sozusagen ein verbotenes Relikt. Ne? Und die gibt es noch, aber das steht, wie gesagt, unter, ist quasi ein Gesetzesverstoß. Und Silo, diese Serie ist eine Verfilmung einer Bestseller-Trilogie, glaube ich. Und das ist, also habe ich nicht gelesen, steht halt nur im Intro und habe ich mich mal auch mal erkundigt, dass die Bücher wohl ein ganz gutes Kult-Following haben. Und am Anfang, in der ersten Folge, wird die Geschichte von einem Ehepaar erzählt. Sie ist Mitarbeiterin des IT-Departments und er ist der Sheriff des Silos. Und das ist halt so, dass sie auserwählt sind, ein Kind zu bekommen, weil, und die haben dafür ein Jahr Zeit, weil es wird nur wenigen Menschen in diesem Silo erlaubt, ne? Also muss halt die Population muss halt kontrolliert werden und da werden halt dann Paare genommen und wenn das sich herausstellt, dass die genetisch und gesundheitlich dazu in der Lage sind, dann dürfen die quasi miteinander pimpern und wenn sie das in dem Jahr schaffen, dann ist gut, ansonsten, ne, Pech gehabt, sind die nächsten dran. Und sie wird halt nicht schwanger und das ist alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig und sie kommt dann halt irgendwann auf die Schliche, dass das System irgendwie die Menschen hintergeht, sag ich mal. Ich muss das jetzt so mal ein bisschen umschreiben, weil sonst nehme ich die ganzen Mysterien hinweg. Und sagt dann irgendwann diesen Satz, dass sie nach draußen will. Darauf läuft das Ganze hinaus. Und das ist aber alles schon innerhalb der ersten Folge. Das Spektakuläre ist an Silo eigentlich, dass es gar nicht so spektakulär wirkt, wie ich das gerade beschreibe, weil das, ne, Beispiel Snowpiercer, da hast du ja in jedem Abteil quasi so eine andere Hierarchie und einen anderen Look und sowas. Und hier hast du das nicht. Das ist ziemlich, du siehst eigentlich eine Zivilisation mit einem vollkommen normalen Alltag. Die haben das alle längst gefressen, dass diese Situation da so ist. Und leben halt auch einfach so. Und es gibt dort auch keine Aufzüge in diesem Silo. Das heißt, wenn du halt von der oberen zur unteren Mechanikerschicht willst, dann musst du halt mal ein paar Tage lang eine Reise in Kauf nehmen oder mindestens einen Tag. Du siehst dann immer über so eine Wendeltreppe die Boten flitzen, die dann versuchen, den ganzen Tag irgendwie Nachrichten zu übermitteln. Das ist alles eine in sich sehr kohärent wirkende, geschlossene Welt. Ein tolles Worldbuilding. Du hast Apple TV halt natürlich, du hast ein super tolles Produktionsdesign. Das Silo sieht sehr überzeugend aus. Es wirkt nicht wie so eine Kulisse mit Greenscreen, sondern es wirkt halt wirklich wie ein Ort, den man irgendwie besuchen könnte. Das Ganze ist irgendwie futuristisch, aber eben auch irgendwie, na, so anachronistisch irgendwie. Also, ne, es wirkt halt so ein bisschen wie Cronenberg manchmal, seine Zukunft inszeniert. Einerseits verfügen die Silo-Bewohner zwar über so Computerterminals, andererseits gibt's aber auch keine Mobiltelefone zum Beispiel. Das Essen ist wird in so Farmen hergestellt. Es gibt sogar Viehhaltung, aber es, wie gesagt, keine Aufzüge dann wieder oder Rolltreppe irgendwie. Das ist halt alles so ein bisschen, es wirkt aber alles sehr, sehr geschlossen und in sich stimmig. Und die Dystopie hebt sich dadurch so angenehm von anderen Sachen hervor, finde ich, dass die, dass das Leben in dieser, der Menschen dort in dieser Apokalypse auch in einer totalen Banalität gezeigt wird, ne? Du hast jetzt kein Walking Dead oder irgendwie Mad Max, wo die Leute die ganze Zeit irgendwie total irre sind oder total out of this world, in der wir sind, sondern du hast halt wenig Grenzüberschreitung oder menschliche Normen, die überschritten werden. Das ist hier sehr gesittet. Du hast strenge Regeln hier überall. Du hast einen brutalen Polizeistaat, der alles kontrolliert. Du hast, wie gesagt, einen Sheriff und seine Deputies, die für das ganze Silo verantwortlich ist. Und du merkst halt schnell, da ist irgendwas, irgendwas in den Puschen. Irgendwas läuft da nicht so richtig und irgendwas wird hier vertuscht. Die eigentliche Hauptfigur ist dabei Juliet Nichols, also die Figur von Rebecca Ferguson. Und die ist die Chefmechanikerin dort und ist sozusagen ganz wichtig, das Herz des Silos damit am Laufen zu halten. Sie ist aber auch gleichzeitig die Geliebte von einem Mechaniker, der eben auf solche Relikte stößt und unter ganz mysteriösen Umständen Selbstmord begeht, sage ich jetzt mal so. Und dann wird sie irgendwann in diese Position gedrängt, dass sie dann auch der neue Sheriff wird, weil, habe ich ja eingangs erwähnt, der Sheriff und seine Frau, ne, die Frau geht nach draußen und der Sheriff sagt dann irgendwann auch, ich habe keinen Bock mehr, geht auch nach draußen, wir brauchen einen neuen Sheriff, zack. Und warum sie das dann wird und warum, was da alles für Details noch von sich vor sich hergehen, das erkläre ich jetzt mal nicht. Ich sag mal so, die Serie ist am Anfang sehr mystery-mäßig, wird in der Mitte dann eher ein Krimi-Noir. Hat auch ein bisschen Längen, muss ich sagen. Hätte man ein bisschen straffen können. Ich mochte aber trotzdem den Genrewechsel. Dann hast du zwischendurch sehr viele... stellt euch Zion in Matrix vor, bloß ohne den ganzen Quatsch mit den Wächtern. Also du hast halt diesen Mikrokosmos, Menschen in so einem unterirdischen Bunker, die versuchen halt zu überleben. Ist auch sehr spannend. Und am Ende, das muss man leider sagen, wenn es richtig interessant wird, hört es dann auf, weil am Ende kommt natürlich ein richtig fetter Twist. Den Twist aber zu kennen, finde ich, ist trotzdem schon ein Grund, die Serie jetzt zu gucken. Also wer einfach Bock hat auf geile dystopische Sci-Fi, die gut aussieht, sehr tolle Schauspieler hat und einfach ein geiles Worldbuilding sehen will, nichts Neues, so alles schon mal gesehen, aber trotzdem einfach dieses Setting mag, was ich gerade beschrieben habe, der macht mit Silo nichts falsch. Es ist nie so mega aufregend. Also es ist halt alles sehr, sehr ne, so krimimäßig erzählt, aber wie sehr viel Liebe zum Detail. Und es ist halt irgendwie, die schaffen es am Ende jeder Folge doch so viel Fragen zu stellen, dass man halt wissen will, wie geht's weiter. Und wem das nicht genügt, dann haben wir hier noch Tim Robbins in einer sehr schönen Antagonistenrolle. Also ich nehme mal an, es ist der Antagonist, ich kann es euch nicht sagen, aber er verhält sich zumindest so. Ich kann es empfehlen. Die erste Staffel ist jetzt rum auf Apple TV und die zweite ist schon gegreenlightet. Das heißt, wir werden hier auch nicht am langen Arm verhungern.
Ja, also es sieht echt fantastisch aus, wenn man hier so in den Trailer rein scrollt. Es sind wirklich gute Namen am Start. Also die sehe ich alle sehr gerne, die da hier prominent besetzt sind. Und ich finde auch die Story und das Setting ziemlich cool. Aber ich habe halt wenig Bock, mir da 8 Stunden ans Bein zu binden.
Ich schon. Ich habe da Bock drauf. Der Grund, warum ich das noch nicht gemacht habe, war erstmal natürlich abwarten, dass alles da ist. Und währenddessen hören, es gibt einen riesen Cliffhanger und die zweite Staffel ist auf jeden Fall sicher. Und das schreckt mich jetzt gerade so ein bisschen ab, weil ich dann auch denke, ich bin ja, ne, wisst ihr, ich bin ja einer der Typen, der kann dann nicht mehr so lange warten. Das war früher mal, das muss ich jetzt nicht. Und vielleicht werde ich tatsächlich sogar warten, bis das soweit ist. Weil, weiß ich nicht so genau. Mal gucken. Vielleicht überkommt es mich aber auch. Und ich gucke, aber ich habe da Bock drauf. Ich kann mir das gut vorstellen. Habe auch schon mal von anderen Leuten sehr gute Kritiken dazu gehört. Und yeah.
Mhm. So, letzten Sonntag gab es eine Ankündigung noch ganz am Schluss der Folge. Und der Mo in freudiger Ekstase dazu.
Ekstase!
Und ich bin ihm noch beigesprungen, denn ich habe das natürlich wie angekündigt auch geschaut. Und jetzt darf er reden über Marcel the Shell with Shoes On.
Ja, reden wir jetzt also über das, was hätte werden sollen, der beste Film des Jahres. Nur, dass wir ihn jetzt zu sehen kriegen und nicht dann, als er rausgekommen ist, nämlich 2021. Ach so, ja. Da hätte er rauskommen sollen. Warum auch immer wir es verkackt haben. Und es gibt ja auch immer noch keine Blu-ray davon bei uns zu kaufen. Meine aus den Staaten ist noch auf dem Weg, denn ich habe mir die A24-Version davon natürlich gekauft. Aber das auch schon vor geraumer Zeit. Naja. Anyway, Marcel the Shell with Shoes On. Wie fange ich an? Mein kalter, zynischer, schwarzer, in sich nicht mehr an die Menschen glaubender Kern wurde durch diese kleine Muschel zum Schmelzen gebracht. Was braucht ihr mehr?
Oh.
Ja, oder? Ich glaube tatsächlich, dass es nicht möglich ist, und der Bär kann mich da entweder gleich unterstützen oder mir in den Nacken springen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, diesen Film zu gucken und wenigstens für den Rest des Tages schlechte Laune zu haben oder irgendwas Negatives in sich zu sehen, weil das ist einfach zu gut. Es ist eine relativ simple Geschichte, aber die Art, wie das gemacht wurde, Marcel the Shell basiert ja auf ein paar Kurzfilmen, die der Dean Fleischer Kemp mit seiner damaligen Frau Jenny Slater gemacht hat. Die findet ihr auch zum Teil immer noch auf YouTube und Vimeo und so. Und schon da war dieses Süße von dieser ollen Muschel zu sehen. Und weil die Augen hat und weil die Schuhe anhat, ist sie an sich schon einfach zu knuddelig. Und die Geschichte, die wir hier zu sehen kriegen, ist halt eben das aus dem wirklichen Leben gegriffen. Dean Fleischer Kemp hat sich von Jenny Slater getrennt und zieht sich zum Verarbeiten dieser Thematik in ein Airbnb zurück und will einfach ein bisschen runterkommen und lernt dann zufällig eben diese winzig kleine Muschel kennen, die in diesem Haus eben rumläuft. Mit ihrer Oma da wohnt und den Rest der Familie, den es mal gab, furchtbar vermisst, aber auch in diesem Haus hat mal ein Paar gewohnt, das sich getrennt hat. Und irgendwie ist ein Teil der Familie bei dieser Trennung eben verschwunden. Und das ist im Grunde das, worum es geht, um seinen eigenen Schmerz zu verarbeiten. Das klingt jetzt pathetischer, als es ist, weil das ist nicht so, dass der da rumläuft und weint die ganze Zeit. Ist es aber so, dass er sagt, ich muss dieser Muschel helfen. Und wie man das heutzutage macht, stellt er also ein kleines Video online, wo die Muschel quasi einen Aufruf startet. Hallo, mich gibt's. Ich hatte mal Familie. Und dann kommt halt eine Welle von Menschen, die dieser Muschel dabei helfen wollen, ihre Familie wiederzufinden. Das ist so die Basic-Geschichte. Und während wir das sehen, nimmt uns Marcel an die Hand und erklärt uns, wie sein Alltag abläuft. Wie kommt er in der Bude rum? Wie bewegt er sich von A nach B? Welche Tricks haben die drauf, dass sie auch was zu essen kriegen? Weil die beiden müssen ja irgendwie auch was essen. Seine Großmutter ist auch eine sehr, sehr liebe alte Dame, die gesprochen wird von Isabella Rossellini. Das macht sie auch ganz toll. Aber der Star ist und bleibt Marcel, gesprochen von der hervorragenden Jenny Slater. Also ich liebe diese Frau. Alles, was sie macht, ist großartig. Ihr erster großer Film, Child, ist eine tolle Komödie, solltet ihr alle mal gucken, von 2014. Und
ich möchte kurz einhaken. Ja. Ich habe mal eine Rom-Com empfohlen mit Jenny Slater in der Hauptrolle, ja.
Ja,
ich wollte es nur noch mal sagen.
Okay, dann muss ich das noch nachholen.
Hallo, hier ist die Stimme Gottes. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Slater. Also ist das die Schwester von Christian Slater oder was? Oh, ich glaube, der hat gar keine. Also da schick mal irgendwas Richtung Bergsgehirn vielleicht. Schaltet sich da nochmal weit um, sodass er da auf den richtigen Trichter kommt. Irgendwas stimmt da nicht.
Maßgeblich kenne ich sie und höre sie sehr, sehr häufig, weil sie ist eine ganz großartige Synchronsprecherin. Sie gibt also sehr vielen Figuren in Zeichentrickfilmen ihre Stimme. Sie hat beim Lorax mitgesprochen, Zootopia. Sie spricht mit bei Bob's Burger, spricht sie sehr viele Rollen, das macht sie auch ganz toll. Und sie ist auch bei Big Mouth, das ist auch eine Serie, die ich mal angefangen habe, muss ich auch noch weiter gucken, aber die ist auch, na, die ist weird. Aber zurück zu Marcel the Shell, ich habe den damals gesehen und ich wollte unbedingt drüber reden, jetzt können wir es gemeinsam machen. Berg, sag an, ist der groß? Der hat 98% Tomatometer, also 98% Zuspruch, 90% von Audience Score, 98% bei Kritikern. Und wenn du den jetzt mies machst, ne, dann mach das zart, weil.
Nein, also mies machen würde ich ihn auf jeden Fall nicht.
Was kommt denn da rein? Was? Die heißt gar nicht Slater? Was so eine Scheiße, er muss das jetzt verbessern, ey. Ja, denken die Leute da draußen, ich hab keinen Plan, aber gut, heißt sie halt Slate, meine Güte, kann ja auch nichts für. Gut.
Kurze Anmerkung, die heißt Jenny Slate.
Achso, ich sag immer Slater, ich weiß auch nicht
warum. Jenny Slate. Und die ist wirklich fantastisch, das stimmt, aber wir reden ja jetzt hier über eine Muschel, dessen voller Name Marcello ist. Das fand ich eigentlich ganz witzig, dass der immer Marcel genannt wird, heißt aber Marcello. Ist fand ich ganz cool. Also, ich finde es sehr, sehr geil, wie man aus dieser einfachen Prämisse einen günstigen Film machen kann. Ne? Also der ist halt verhältnismäßig günstig zu einer Filmproduktion gewesen. Ich weiß nicht jetzt genau, was er für ein Budget hatte, aber es war nicht viel. Und es braucht ja auch nicht viel, weil du filmst im Prinzip nur den Mikrokosmos einer Wohnung und machst dann so eine Stop-Motion-Figuren mit rein. So ungefähr ist das hier, hat das hier also stattgefunden. Wir haben also diese kleine Muschel, die dann also erzählt eben, was sie da so einen ganzen Tag macht. Und das ist echt mit unglaublich viel Liebe zum Detail wiedergegeben. Also teilweise, was die auch für Welten aufgebaut haben, so Miniaturwelten. Ne, du hast halt auf der Fensterbank draußen so Blumentöpfe und in den Blumentöpfen sind so kleine, mit so ganz kleinen Holzstücken gebaute Baumhäuser in den Pflanzen, in den Topfpflanzen und kleine Gemüsegärten und die Oma, die kümmert sich dort immer ums Gemüse und wie die das auch erntet, ne, indem die da so einen Strick dran bindet und dann so einen Stein runterwirft und dann die Rübe da aus dem Boden gezogen wird und so. Also ganz viele kleine Sachen, die echt Spaß machen und die super kreativ sind. Nun ist es jetzt so, ich fühlte mich ein bisschen erinnert an die fabelhafte Welt der Amelie. Auch so ein Film, der mit so einer kindlichen Naivität irgendwie sich rückbezieht auf eine kindliche Sichtweise auf die Welt. Mhm. Und dass in dieser Unbeflecktheit und dieser Unschuld und diesen Dingen mit neuen anderen Augen sehen, dann so sich so eine Fantasiewelt, die so toll ist, erschließt. Was bestimmt einfach viele Leute ansprechen kann und wird. Und ich glaube aber, man muss ein ganz bestimmter Typ Mensch sein, um da so richtig drauf anzuspringen. Und mir war es teilweise einfach ein kleines bisschen, das soll nicht negativ klingen, zu infantil. Also es war manchmal mir so ein bisschen zu viel Bonbonwelt. So ein bisschen zu viel, das ist doch eigentlich eher so diese naive, ne, wenn jemand, Menschen sterben nicht, sondern die ploppen auf und da kommen ganz viele bunte Bonbons raus. So, okay. Das war mir einfach ein bisschen too much. So manchmal. Und deswegen hat mich das nicht so super angesprochen. Es ist aber trotzdem ein Film, der extrem viel Herz hat, der toll gemacht ist. Auf Stop Motion stehe ich ja sowieso. Und ich habe den gern geguckt, aber es ist, also ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit nochmal irgendwie gucke. Ich fand ihn im besten Sinne nett. So. Bei mir ist das so eine 7 von 10, von gut. Hat mich unterhalten, aber es ist nichts, wo mir das Herz aufgeht.
Ja, also ich ne, weißt du ja, bei mir schon. Ich verstehe aber genau, ich weiß alles, was du sagst, also ich verstehe das. Ja, das ist Bonbon, das ist halt, der Film ist irgendwie konstant dankbar und der lässt sich an den klitzekleinen Dingen irgendwie teilhaben und die sind dann alle immer, gerade weil Marcel und seine Oma ja so klein sind, ist natürlich das, was der aufregende Spaziergang durch die Wohnung ist eine Riesensache und wir reden da im Grunde über nichts. Und am Ende geht's über Familie und Freundschaft und Zusammenhalten, so ein allgegenwärtiges Gefühl von, das Leben ist wunderbar. Und ich finde da auch nichts Falsches dran. Was ich auch wirklich, wirklich gut finde im Vergleich zu den Shorts, die sind schon sehr, sehr gut gemacht, aber hier ist das Stop-Motion tatsächlich nochmal so Next Level. Ein Tag filmen hat 5 bis 10 Sekunden Filmmaterial gebracht, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das fand ich ganz wahnsinnig, ja. Das ist sicherlich kein Meisterwerk am Standard von anderen Meisterwerken oder sowas, aber ich finde die Kreativität, die hier vielleicht auch im Einfachen liegt, ist einfach großartig und ich fand den einfach super und habe mich jetzt nochmal wirklich wie ein Keks gefreut, den in Ruhe nochmal zu Hause zu gucken. Also jeder, der irgendwie so einen weichen Spot hat, der, und eine 7 ist doch voll in Ordnung. Also eine 7 ist ein Film, den ich gerne geguckt habe und den ich jederzeit wieder gucken würde. Also viele meiner der Filme, wo ich wirklich sagen würde, die gucke ich sehr regelmäßig oder sowas, sind eigentlich nicht mehr als eine 7. Wobei das gar nicht schlecht ist, weil das erfüllt erstmal alles. Und es gibt ja diese 10er-Filme, die wir alle nie wiedersehen wollen. Das gibt's ja auch. Also da ist mir eine solide 7 oder eine 8 ist mir natürlich lieber, wenn ich Spaß habe, das zu gucken, als eine 10, die ich nie wiedersehen will. Und insofern, jetzt wo es umsonst ist, schaut euch Marcel an, der hat es auf jeden Fall verdient.
Na, umsonst war es nicht. Ich habe schon einen 5er dafür ausgegeben.
Das ist umsonst.
Weil der noch
5er ist umsonst.
Also. Nee, und das ist auch absolut fein. Also das habe ich gar nicht bereut und das ist wirklich ein super, super süßer Film. Das kann man so sagen. Ne? Das ist schon ganz niedlich, wie die kleine Muschel ihre Familie sucht. So, das klingt so ein bisschen kitschig, aber das ist halt auch wirklich niedlich.
Ich möchte ganz kurz, weil ich das gerade gesehen habe, das finde ich genial. Auf IMDb hat A Different Drummer folgende, sag nur die ersten 4 Sätze. Der hat dem Film eine 10 von 10 gegeben und hat geschrieben, Achtung, bevor irgendeiner von euch in die Tasten haut und irgendwas Böses über Marcel sagt, in Klammern, und der hat noch nie irgendwas Böses über irgendwen gesagt und behält seine Meinung auch für sich. Erinnert euch daran, wir haben im Jahr 2006 Borat zu einem kulturellen Event gemacht. Wenn Borat ein kulturelles Event ist, dann braucht Marcel nicht nur neue Schuhe, dann braucht er auch einen Frack und dann braucht er eine Krawatte und dann soll er sich seinen Oscar abholen, denn anders geht das hier nicht. Finde ich eigentlich ganz witzig, diese Beschreibung von dem Film.
Kann man auf jeden Fall zustimmen.
So, also ich habe ja diesen 5er auch schon ausgegeben. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich habe es mir vorgenommen, weil ich habe ja gehört, ihr wollt heute drüber reden. Aber so ist es nun halt. Das hat jetzt alles zur Folge, dass ich noch angefixter bin, mir den jetzt demnächst mal zu gönnen. Ich freue mich drauf. Ich kann es nicht, wirklich nicht verorten, wo das Ding bei mir hingeht. Weil ich bin ja von Animationsfilmen von Pixar meistens sehr, sehr stark gelangweilt, weil ich stehe ja eher auf Genre-Kino. Ne? Es darf gern splattern, es darf gern irgendwas Weirdes sein. Aber auf der anderen Seite habe ich ja einen großen, großen Fable für Kitsch, wenn er gut gemacht ist. Und nämlich einer meiner absoluten 10 von 10 Filme ist zum Beispiel der fantastische Mr. Fox. Mhm. Und wenn Marcel Duchamp auch nur annähernd vom Herz, nicht vom Inhalt, ne, von der Verspieltheit, aber so rein vom Herz für die Figuren in diese Richtung geht, dann könnte das bei mir auf jeden Fall punkten. Aber wenn ich ihn jetzt schon mal erwähnt habe, den guten Wes Anderson, dann lasst mich doch ganz kurz mal über Asteroid City reden, weil das ist nun mal sein neuester Film. Und ihr habt sicherlich schon gehört, vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen. Ich weiß es zumindest bei dir nicht, Mo.
Nee. Hat sich nicht ergeben, ist bei uns nur in einem kleinen Kino 50 Kilometer entfernt. Hatte ich irgendwie nicht die Muße zu.
Ich musste auch in ein Arthouse-Kino nach Osnabrück dafür fahren, aber verbunden mit einem, schönen Restaurant. Fand's
das ganz große Glück in Osnabrück.
Okay, ja, habe ich gefunden, denn der Film war Bombe. Also, tolle Überleitung, danke Berg. Es geht
Ich pack das Lied, was ich gerade angestimmt habe, einfach mal auf unsere Playlist.
Und da stehe ich.
Keine Ahnung. Okay, es geht um die fiktive Stadt Asteroid City. Das Jahr ist 1955. Das ist eine US-amerikanische Wüstenstadt, wird so genannt, weil da vor ein paar tausend Jahren mal ein Meteorit eingeschlagen ist und einen riesigen Krater hinterlassen hat. Heute ist das der Standort eines Observatoriums. Da ist sonst nicht mehr viel los in dem Kaff. Aber es ist auch ein Ort, wo aufgrund dieses Ereignisses jedes Jahr ein Kongress stattfindet, bei dem jugendliche Erfinder zusammenkommen und wissenschaftliche Highschool-Projekte vorstellen und dann halt geehrt werden. Und durch Asteroid City selber zieht sich eine Wüstenautobahn, beziehungsweise auch Bahngleise, und auf denen die Regierung so alles transportiert, was man da so vorbeischicken kann, ne, von irgendwelchen Konserven bis hin zu Atomsprengköpfen, weil da eben in dem Gebiet auch Atomtests durchgeführt werden in den 50ern. Und wie gesagt, es ist ein verschlafenes Provinzstädtchen, da weiß nicht, leben keine 100 Leute, und es gibt einen Diner und ein paar Verkaufsautomaten, und ansonsten wird das touristisch genutzt und verwaltet von einem sehr lustigen Steve Carell in der Nebenrolle. Aber Nebenrollen haben hier alle. Ne? Es ist halt Wes Anderson, die Zeiten, wo er eine zentrale Hauptfigur hat, die sind so ein bisschen vorbei. Und auch hier wird das ganz schnell klar, weil der Film beginnt mit 4:3 Schwarz-Weiß-Format, in dem die Rahmenhandlung direkt vorweggenommen wird. Denn Asteroid City ist halt ein Theaterstück, und das erfahren wir halt durch den Moderator, der Moderator ist Bryan Cranston, und der erzählt uns als Zuschauer halt, na, dass die titelgebende Stadt gar nicht existiert, dass sie wurde von einem Theaterautor, Edward Norton, ich kenne die Figurennamen nicht, man sagt bei Wes Anderson immer nur die Schauspielernamen, erdacht, der das Stück nun auf die Bühne bringen will, mit Hilfe eines Regisseurs, Adrian Brody. Und das ganze Ensemble versammelt sich in der Parallelhandlung zur eigentlichen Handlung in Asteroid City, versammelt sich das ganze Ensemble sozusagen zur Probe. Und der Film springt immer so ein bisschen zwischen dem Stück, also der farbigen Pastellwelt, und diesem Schwarz-Weiß 4:3, was hinter den Kulissen passiert, springt er immer hin und her. Und das ist eine sehr, sehr schöne Spielerei, weil du hast ja immer die gleichen Figuren. Und du erfährst sozusagen auch durch diesen Switch immer, was legen die privaten Figuren jetzt eigentlich auch in ihrer Rolle damit an. Und dadurch entwickelt sich doch schon so ein ganz cooles Character-Building, so subtil, was aber eigentlich gar nicht erzählt wird, sondern man nimmt dieses Wissen dann halt mit in die Szenerie, und das finde ich eigentlich sehr schön. Von diesem Wettbewerb habe ich ja gerade schon erzählt. Zwei der Eltern, die halt wegen ihren Kids dahin müssen, sind halt Jason Schwartzman und Scarlett Johansson. Das könnte man sagen, ist so das Hauptduo des Films. Er ist ein Kriegsfotograf und sie ist eine Schauspielerin, die sehr, sehr stark an Marilyn Monroe angelehnt ist. Und er hat so das Problem, er muss seinen Kindern irgendwie, er hat 4 Kids mit, die 3 Töchter von ihm sind. Also ich habe noch nie so lustige Sidekick Kids, wow, das hätte ich nicht sagen sollen, in Filmen gesehen. Also wer hier nervige Kinder erwartet, der kriegt sie nicht, weil die ist halt bei Wes Anderson, die sind halt so alle sehr, sehr neunmal klug und die werden immer so begrüßt, oh, ihr kleinen Prinzessinnen, ich bin ein Vampir, ich bin eine Hexe und versuchen dann ganz viel okkulten Zeug zu machen, wollen die Mutter, ne, die in der Tupperdose mitgebracht wird, hinter dem Campingwagen begraben und zu einer Zaubersprüche, dass die dann, also es ist, die Kids sind sehr lustig und ja, er muss aber diesen Kindern, also der hat noch einen Sohn, irgendwie mitteilen, dass die Mutter halt gestorben ist. Ne? Ich habe jetzt gerade schon erzählt, die beerdigen dann, also irgendwann bringt das übers Herz. Dann kommt noch der Stiefvater, Tom Hanks, noch mit dazu, und weil er die Kids dann in Empfang nehmen will und so, dann entsteht da so eine Familienfehde, weil er die Kids eigentlich nur loswerden möchte. Und dazu ist eigentlich die Reise da. Scarlett Johansson ist, wie gesagt, bereitet sich aber auf ihre nächste Rolle vor, also ihr Charakter, und dann ist sehr zu, ich sag mal, sehr zu, nahe den suizidalen Tendenzen. Und ja, die beiden unterhalten sich dann immer über so ein Fenster aus ihren Bungalows heraus über ihr Leben und stellen dann in ihrer Rolle noch Szenen nach. Also sie probt quasi in Character dann immer Sachen und er fotografiert sie, und das hat einfach ein paar schöne Metaebenen. Und das kann man sich dann alles selbst noch sehr, sehr sezieren, wenn man den Film dann sieht. Da gibt es ein paar schöne Botschaften, die dann darin auch stecken. Es ist aber dann so, dass es diesen Wissenschaftswettbewerb gibt. Der ist wirklich sehr köstlich, was die Kids sich dafür für lustige Geräte einfallen lassen. Und in Wes Anderson-Manier wird das dann immer hin und her geschoben. Und dann gibt's Medaillen. Und das ist alles super bunt. Das ist ein bisschen wie im Moonrise Kingdom, was so das, diesen naiven, super intelligente Kinderflair angeht. Das Ganze wird aber unterbrochen durch den Besuch von Außerirdischen. Ja, und dann kommt, und die, da kommt halt quasi ein UFO und da steigt ein Alien, gespielt von Jeff Goldblum, herab, und das nimmt, der nimmt den Meteor mit und der haut dann ab. Finde ich sehr toll. Und ja, im Prinzip läuft es dann darauf hinaus, dass da diese ganzen hyperintelligenten Kinder, genervten Eltern mit ihren Schattenseiten und mit ihren schlimmen Vergangenheiten und alle in dieser Umbruchszeit in den 50s dort in dieses kleine Kaff kommen, was dann unter Quarantäne gestellt wird und da mit ihren ganzen Konflikten aufeinander prallen. Das ist alles nicht deep, ne? Das klingt jetzt hier so, als könnte das auch ein waschiges Drama sein. Ist es natürlich nicht. Ist, wie gesagt, ein Wes Anderson-Film. Hier geht's vor allem um die Inszenierung. Ich finde, dass dieser Film, und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass der, weil French Dispatch so zum Beispiel war ja handwerklich gesehen einer der krassesten Filme von Wes, aber es war fast schon ein bisschen too much, dass die Handlung drunter gelitten hat, weil alles nur noch in Kurzstories erzählt wurde, was natürlich zum Thema des Films gut passte mit der Zeitung, aber dadurch fehlte so ein bisschen die Connection. Die ist hier wieder drin. Man fühlt ein bisschen was, aber also nie so, dass es, wie gesagt, sehr dramatisch ist, aber durch diese zwei Ebenen bekommen die Figuren, die hinter den Schauspielern stehen, hier doch noch mal einen doppelten Boden, ohne dass die jetzt zu sehr auserzählt werden. Fand ich gut, und damit nimmt er sich seiner eigenen Kritik auch vorweg, ne, dass seine Filme wie ein Theaterstück wirken und künstlich sind und sowas. Das ist natürlich hier einfach alles ein Theater, und das so, als würde er dazu einen Kommentar abgeben. Die Musik ist klasse, alles ist sehr verspielt, alles voller Details, aber das ist alles, das kannst du zu jedem Film sagen, deswegen erspare ich euch das. Dass der Cast großartig ist, ne, dass dann hier noch ein Matt Dillon vorbeiflitzt und eine Margot Robbie, die eigentlich nur eine Szene hat, aber eigentlich die großartigste Szene dafür fast im ganzen Film. Es ist toll. Es ist wieder ein Wes Anderson Meisterstück, und das ist halt wieder so ein Film, wenn du den halt magst, kriegst du hier alles. Ich finde sogar, wie gesagt, dass es wieder einer seiner stärkeren ist, die er in den letzten Jahren gemacht hat, weil eben viel weggelassen wird. Und der Film ein bisschen fokussierter wirkt auf diese einzelnen Schicksale und Charaktere und sehr spleenig ist und sehr liebevoll. Ich höre jetzt auf, weil alles andere ist das, was ich bei jeder Wes Anderson-Kritik sage. Guckt euch Asteroid City an.
Ja, das mache ich. Und ich mag den Mann total. Ich mag seine letzten Filme alle super gerne. Und deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass er mich hier auch nicht enttäuschen wird. Das hätte mich jetzt wirklich überrascht, und deswegen muss ich sagen, habe ich richtig Bock auf den Film. Und finde es einen smarten Move, einfach zu sagen, okay, die Kritik ist, ich nehme ja immer nur Schauspieler und pack die hier in so Pseudo-Rollen, die gar nicht charaktermäßig ausgeführt werden, sondern dass die einfach nur da sind. Und das einfach zu nehmen und zu sagen, ja gut, dann inszeniere ich eben die Figuren als Schauspieler. So, und das finde ich eigentlich geil, dass diese Karte gezogen hat. So. Und das nimmt, wie du schon sagst, den ganzen irgendwie der Kritik daran auch ein bisschen den Wind aus den Segeln und macht dann aber, wie du schon sagst, wenn das so geschickt ist mit diesen Ebenen, dass es dahinter eben noch eine Ebene gibt, macht denn das ja, klingt so, als würde es einen vergessen machen, dass da Schauspieler nur in so Rollen sind, dass die da sind, sondern dass die auch eine Funktion haben als Schauspieler. So, das finde ich eigentlich ganz cool.
Das ist es nämlich, der Schlüssel. Du vergisst es manchmal, weil du dann sehr lange in der Hauptstory bist und dann steht plötzlich auf einmal Bryan Cranston farbig im Bild, weil er denkt, er ist schon dran und muss was erzählen und dann wirst du wieder rausgerissen. Oder Jason Schwartzman reißt sich den Bart ab, geht hinter der Kulisse raus und ist plötzlich halt im Regieraum. Und dann merkst du halt wieder, ach alles klar, okay, das sollte jetzt so nur inszeniert sein. Also sehr, sehr clever, auf jeden Fall hast du recht.
Also sobald er irgendwie greifbar ist, werde ich mir den ansehen. Ich mag die Filme von Anderson wie jeder normale Mensch gerne. Unterschiedlich viel. Also ich finde auch, dass French Dispatch ein bisschen was falsch gemacht hat. Da ist die tiefe Liebe habe ich da nicht empfunden. Für mich bleibt auch Moonrise Kingdom, glaube ich, nicht schlagbar. Also Moonrise Kingdom, Grand Hotel Budapest, die sind beide so auf einer Ebene. Alle anderen kommen danach. Aber weiterhin, ich bin ja happy, dass es einen Filmemacher wie ihn gibt. Ich fände es nur mal richtig gut, wenn mal eins seiner nächsten Projekte mit mehr oder weniger unbekannten Schauspielern kommt. Weil dieses Ding, dass es so voll ist, weiß ich nicht, wie zuträglich ist das immer für den Film. Weißt du? Die leisten ja alle schon relativ wenig, weil die wirklich nur 30 Sekunden da sind. Und das finde ich ist halt gerade bei vielen Schauspielern ist das wirklich einfach eine Verschwendung. Also ich würde lieber sehen, dass die Schauspieler richtig was zu spielen bekommen und dementsprechend eine Screentime haben oder einen Story-Arc oder sowas, statt diesem Hinwerfen von einfach 50 Leute, die wir alle kennen aus anderen Filmen.
Ich finde aber dadurch, dass die das wissen und dass die hier nur Cameos alle sind, merkt man denen trotzdem diese Freude an. Weißt du, du hast immer diesen Ensemble und man weiß halt, die haben gerade eine gute Zeit dort. Die spielen ja auch alle nur für so eine Minimum-Gage, ne? Also Scarlett Johansson nimmt also 20 Millionen für einen Film. Das hat der ganze Film nicht gekostet. Mhm. Und spielen dann halt so irgendwie so 4.000 Dollar die Woche, um einfach dabei zu sein, so, ne? Habe ich mir immer durchgelesen, wie das eigentlich so laufen kann.
Wäre es halt eben spannend, kann er fremde Gesichter inszenieren? Weil das haben wir sein Rushmore nicht mehr gesehen. Quasi.
Das stimmt wohl.
Aber warten wir mal ab.
Gucken wir den an. Was uns der Mann in seiner Karriere noch so bringt. Ich ziehe das jetzt alles mal richtig runter. Wir sind jetzt gerade in einer pastellig-farbigen, quietschbunten Welt, die ein bisschen crazy ist gewesen. Und jetzt kommen wir wirklich auf den harten Boden der Realität zurück. Ich habe einen Film gesehen und bin jetzt noch so ein kleines bisschen sprachlos. Ich habe ihn gestern gesehen und ich habe wirklich gar nichts erwartet. Ich habe von dem Film noch nie was gehört. Ich hatte den mal vor ein paar Monaten, war der auf Amazon, dann war er plötzlich weg. Und jetzt ist er gerade wieder frisch reingekommen. Bei Prime kann man den kostenlos schauen. Und zwar ist die Rede von The Nest. Alles zu haben ist nie genug. Und das ist für mich so eine Perle, die man findet, so ein Geheimtipp. Also mich hat er völlig weggehauen. Fand ihn super geil. Ist ein Film mit Jude Law und Carrie Coon in den Hauptrollen. Die beiden spielen ein Ehepaar, das ganze spielt so Mitte der 80er Jahre. Jude Law ist, sag ich mal, Geschäftsmann. Ne? Das, also Mitte der 80er Jahre, wir befinden uns noch in einer Zeit, in der ja die testosterongeschwängerte Businesswelt von irgendwelchen Männern bevölkert war, die sich gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und sich beglückwünscht haben, was sie für geile Deals machen und was sie für gute Arbeit leisten, wie fleißig sie sind und was sie alles erreicht haben. Und keiner weiß wirklich vom anderen, was der eigentlich beruflich macht. Ungefähr in dieser Sphäre bewegen wir uns. Jude Law ist irgendwann mal in England geboren, hat dann dort seine ersten beruflichen Schritte gemacht, ist dann aber aus der Firma rausgegangen, weil er sich zu höheren Berufen geführt hat, ist über einen großen Teich geflogen und ist dann in den USA irgendwie durchgestartet. Hat dort Fat Business gemacht, hat sich ein Netzwerk aufgebaut, hat sich einen Namen gemacht, hat geheiratet, hat zwei Kinder bekommen, beziehungsweise mit seiner neuen Frau ein Kind und sie hat aus erster Ehe oder erster Beziehung noch eine Tochter mit in die Beziehung gebracht. Und der Film beginnt da eben in ihrem Leben, in dem die dort sind. Na, du siehst ihn immer zur Arbeit gehen. Sie arbeitet in einem Gestüt, hat also viel mit Pferden zu tun, ist dort also auch irgendwie glücklich. Und die wohnen in einem Hammerhaus. Also für die 80er Jahre denkst du dir, okay, die haben gut Geld. Also alles piekfein, Einrichtungen vom Allerfeinsten, scheißteure Möbel, Pool, die Kinder, elitäre Schulen und weiß ich nicht was. Also du siehst eine Welt, wo du denkst, okay, die sind angekommen, der Typ ist super erfolgreich, wir haben diese, ja, die goldene kapitalistische Zeit, sage ich mal. Und dann merkst du so ein bisschen, okay, der Typ scheint nicht ganz zufrieden zu sein. Das ist so ein risikofreudiger Typ, der immer mehr will und der einen Hals auch nicht voll kriegt und der denkt, der nächste geile Karriereschritt ist um die Ecke und die nächste Million lockt und sowas. Und der ist so ein bisschen rastlos. Eigentlich hat er alles, aber er ist rastlos. Und eines Tages, du siehst halt immer so diesen Tagesablauf, ne? Und früh weckt er immer seine Frau, die noch so ein bisschen länger im Bett liegen bleibt, weil sie sich halt leisten kann, ne? Und einmal weckt er sie früh und sagt, pass auf, wir ziehen wahrscheinlich um, ich habe ein Angebot. Und die so, echt jetzt? Und so ist dann nicht besonders amused drüber. Und er sagt halt, ja, es geht zurück nach London. Und dort fange ich bei dem und den in der Firma an und ich soll da meinen eigenen Bereich kriegen und eine Firma komplett alleine hochziehen. Und das ist der Schlüssel. Dann sind wir stinkend reich irgendwann und dann haben wir es geschafft. Und dann können wir alles nur noch von Bediensteten machen lassen und können unser Leben leben. So. Das ist in der Theorie das, was passieren soll. In der Praxis passiert dann Folgendes. Die sind dann also in England und der hat ein schweineteures Landhaus ein Jahr im Voraus gemietet. Also das muss eigentlich alle seine kompletten Rücklagen gekostet haben, das zu mieten. Das ist wirklich ein Herrenhaus, ein Landsitz mit riesen Grundstück dran. Und naja, dann fängt er dort eben an in dieser Firma und die Kinder kommen auf neue Schulen und sie versucht ihren Alltag irgendwie so rumzukriegen. Sie will dann halt ein eigenes Gestüt aufbauen auf ihrem Grundstück und dann merkst du, das ist alles gar nicht so einfach und das, was der dort eigentlich macht, scheint beruflich auch nicht so erfolgreich zu sein und diese ganze Welt fängt immer weiter an zu bröckeln. Und das ist dann wie so ein Dominosystem, ne? Da klappt der eine Deal nicht und der nächste Deal nicht und dann kommt der beruflich einfach nicht mit dem Arsch an die Wand. Die Pleite der Familie droht, es wird alles wenig Geld und das ist ein super Slowburner-Film. Das heißt, das passiert ganz, ganz langsam alles. Du hast diese heile Welt und die wird dir immer wieder fast schon repetitiv gezeigt und dann kommen so kleine Risse in dieser Fassade und die Risse werden immer größer, bis sie irgendwann zu Schluchten werden und der Film ist eine Abwärtsspirale und das ist geil, weil ich finde, extrem nahbar, extrem geerdet, sodass du das gut nachvollziehen kannst und die Zeiten waren so, ne? Da waren Typen, die labern konnten, die auf jeder Geschäftsparty rumgelaufen sind, Hände geschüttelt haben. Das waren geile Typen. Ob die beruflich irgendwas auf die Kette gekriegt haben oder nicht, war völlig egal. Und da hat auch keiner gefragt, solange die irgendwie Kohle hatten und so. Und sobald das einmal nicht mehr ist, dann kann der sich nicht mehr halten. Und der ist so ein Getriebener, so ein Suchttyp, der immer den nächsten großen Deal eintüten will. Und wenn das nicht klappt, dann ja, der setzt auch alles auf eine Karte, um dann zu verlieren. Das ist echt krass. Und das Highlight des Films ist aber ganz klar Carrie Coon, die ich echt super toll finde. Die hat auch einen Wahnsinnsjob gemacht schon bei The Leftovers in dieser Serie, die Steven und ich öfter hier mal schon empfohlen haben. Da hat die ja auch ganz schöne Bandbreite von menschlichen Emotionen, die sie spielt. Und das ist eine der Stärken des Films, denn die Inszenierung ist relativ besonders. Du hast ganz oft Steadicam. Du hast Szenen, wo viel passiert, wo viele Leute agieren und die Kamera bewegt sich aber nicht. Die steht starr auf einen Punkt und ist auf einen Punkt gerichtet, meistens auf eine Person im Zentrum. Und das ist ganz oft sie, wie sie dasteht und gute Miene zum bösen Spiel macht und das ganz wörtlich. Also du siehst nur sie, eine ganze Szene lang, die 2-3 Minuten ist, siehst du nur ihr Gesicht und was sich hinter ihren Augen tut. Das ist absoluter Wahnsinn, weil ich habe das alles gefühlt. Mit jedem Wort, was im Hintergrund fällt, weißt du, okay, sie denkt sich jetzt bestimmt das und das siehst du irgendwie hinter dieser versteinerten Miene und das ist ein ganz großes Schauspiel. Ich glaube, das ist unglaublich schwer, sowas zu spielen, wenn du weißt, die Kamera ist komplett auf dich fokussiert und du musst so tun, als wüsstest du nicht, dass die Kamera dich filmt. Und das ist echt geil. Das ist ein Film, der ist super sehenswert, der ist toll geschauspielert, ist so ein bisschen vom Look her so ein bisschen eingestaubt. Also wenn man sich den Trailer anguckt, das ist jetzt nichts Opulentes oder so, ist alles so ein bisschen düster, passt aber eben zum Ton. Und ich kann The Nest, alles zu haben, ist nie genug, wirklich empfehlen. Ist ein hartes Stück, was man sich da reinzieht, hat vor allen Dingen am Ende wahnsinnig eindringliche Szenen, die einen nachdenken lassen. Und das Ende ist auch jetzt nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen, happy. Ist ein Film, der sehr intensiv ist.
Wow. Intensiv, ey. Die Review war es auch.
Ja. Ja, ich bin da echt zwiegespalten. Ich habe damals das Thumbnail gesehen und dann habe ich so quasi diese Tagline gesehen. Wir sehen einem Ehepaar dabei zu, wie sie auseinanderdriften und auf den Boden knallen. Und das ist der Grund, warum ich das noch nicht gesehen habe, weil mich das überhaupt nicht triggert. Gar nicht. Ich habe halt an Alfred Hitchcock gedacht, der hat mal gesagt, die Filme zeigen halt eben auch die langweiligen Sachen und das wäre für mich langweilig, aber deine Review war jetzt so voller Feuer, jetzt muss ich mal gucken, was ich damit anfange.
Ich finde den gerade nicht, hat der noch irgendeinen Beititel oder so?
The Nest, alles zu haben ist nie genug.
Ach so, ja, ich vergaß.
Ich sage jetzt mal dazu, meine Frau fand ihn nicht gut, der war das zu hart. Also die hat gesagt...
Naja, die ist ja auch so happy mit dir. Und dann muss sie sich sowas angucken. Das ist natürlich auch ein hartes Brot. Also,
und da sagt sie auch immer, der war mir zu hart. Nächster...
Also ich fand fantastisch. Ich war beim Abspann ganz schön baff. So, habe ich nicht erwartet, nicht kommen sehen.
Ich habe ihn jetzt gefunden und merken mir vor, weil das klang schon ganz schön nice jetzt.
Na dann.
Ich hatte noch gelesen, Jude Law hat beim ersten Test lesen des Drehbuchs halt gelesen und hat gesagt hinterher, Alter, ich mag meinen Charakter nicht, das ist so ein Arschloch. Und das muss man auch spielen können. Also das wirklich von allen wirklich toll gewesen.
Ja, wirklich toll gewesen ist auch unsere Speedback-Folge am Mittwoch, fand ich jedenfalls, oder Mo?
Ja, ich dachte, du leitest jetzt hier direkt rein, rums rein ins Auto, um die Ecke gefahren und dann sagst du...
Rein ins Tuk-Tuk, meinst du? Ja. Wir haben natürlich das Grande Finale hier mitgebracht. Wir haben es ja schon angeteasert in unserem Special. Um einfach dem Problem aus dem Weg zu gehen, diese Sonntagsfolge ja komplett voll zu packen mit Rewatch-Anekdoten, haben wir das halt ausselektiert in diese Speedberg-Folge, haben uns natürlich aber in die 5 hierher noch mitgebracht, weil Mo und ich waren beide im Kino, Berg nicht, und du musst jetzt entscheiden, Berg, ob das für dich noch eine Option ist, diesen Film zu schauen oder nicht. Ich bin sehr
alles
gespannt.
Alles gut, kann ich vorwegnehmen, habe ich auch im Discord schon geäußert.
Generell, nicht unbedingt im Kino, einfach so generell.
Ich guck den bestimmt irgendwann mal, wenn ich den kriege, aber du kannst mich spoilern, was das Zeug hält, das ist mir alles...
Willst du spoilern? Brauchen wir
Mal gucken. Okay. Ich mache erst mal ganz kurz, um was es geht. Ja. So, und dann lasse ich dich von alleine, Mo. Also der Film beginnt 1944. Ne, das wissen wir alle schon. Es gibt ein De-Aging in dem Film. Und ich sag's mal vorab, ohne da groß drauf einzugehen, ich find's zu 90% gut. Indy im Zweiten Weltkrieg, endlich wieder Nazis. Was willst du erstmal mehr? Wir haben eine tolle Opening-Scene mit seinem Kollegen, gespielt von Toby Jones. Die sind auf einer geheimen Mission in den französischen Alpen und wollen einen Gegenstand von den Nazis bergen. So die Hälfte eines Rades von Archimedes, des Rades des Schicksals sozusagen. Beziehungsweise sind die eigentlich nicht da hinterher, aber darum geht's letztendlich dann in dem Film, weil hinter diesem Rad des Schicksals ist auch ein gewisser Jürgen Voller, nämlich unser Lieblingsmatze, Mads Mikkelsen, der in einem SS-Anzug wahnsinnig gut aussieht. Und
muss man auch erstmal können.
Muss man wirklich sagen, also Halleluja. Und ja, wie gesagt, die jagen sich dann kommt es zu einem Zwischenfall auf einem Zug, eine ziemlich geile Action-Szene und dann geht das Ganze auseinander und springt in das Jahr 1969. Ein retired Henry Jones am Tag, wo die USA den Wettlauf ins All gewonnen hat. Ne? Also das ist eine riesengroße Parade für die Rückkehrer der Mondlandung. Und an dem gleichen Tag geht unser lieber Indy in den Ruhestand, für den sich aber niemand interessiert. Ne? Wo einst die Studierenden halt irgendwie ihn die ganze Vorlesung lang nur sabbernd angeschaut haben und sich nicht auf den Stoff konzentrieren konnten, den er vermitteln wollte, interessiert sich jetzt quasi keiner dafür, dass der alte Sack weggeht. Und dann taucht aber plötzlich seine Patentochter, ne, die hat natürlich eine, das wussten wir bloß nie, nie aus dem Nichts auf, die eben von seinem Kollegen aus dem Intro da, die heißt Helena Shaw und wird gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Die ist in dem Lesungssaal, taucht dort auf und ist ganz, ganz doll klug und verwickelt ihn in einem Abenteuer, denn die will dieses Rad des Schicksals, also den zweiten Teil finden, um eben die Vision ihres Vaters zu komplettieren und seinem Vermächtnis gerecht zu werden. Und dann mischen sich aber die Nazis wieder mit ein und entsteht wieder mal ein großes Abenteuer und viele MacGuffins müssen gesucht werden und viele Action-Szenen über Wasser, unter Wasser, in Tempeln, außerhalb von Tempeln und vielleicht auch in der Luft. Egal. Mo, wir haben uns viel Zeit genommen für die ersten vier Teile. Was sagst du zu Indie 5?
Positiv unterm Strich, ich mochte den. Der hat Fehler, ja.
Das ist doch mal was.
Ja, der hat Fehler und davon auch nicht wenige. Aber ich verstehe nicht so genau, warum die Leute da draußen die großen Äxte und Schaufeln rausgeholt haben und den zerhacken und beerdigen wollen und dann solche Dummheiten von sich geben, wie dass der schlimmer ist als der vierte Teil. Nichts in der Indie-Welt ist schlimmer als der vierte Teil.
Danke. Oh, ich hatte jetzt echt Angst.
Nein, nee. Also der macht ja... Und nochmal, also ich verstehe nicht, was mit euch da draußen los ist. Ehrlich nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt. Ihr guckt euch einen Indie-Film an und plötzlich ist Logik euer größtes Problem. Ja, also ich meine, wir hatten die Gottesgeschichten, wir hatten den Heiligen Gral mit 800 alten Jahre alten Rittern, wir hatten Aliens. Du musst einen draufsetzen und deswegen ist das hier voll okay, was hier passiert. Womit habe ich ein Problem? Erstmal ist das der erste Indiana Jones, der deutlich über 2 Stunden geht und das merkt man dem an und das ist ein Teil, der nicht gut ist. Der muss gestrafft werden. Da ist sehr viel drin, was wir nicht brauchen und das kannst du schneiden. Und
Fancut incoming.
Ja, Fancut incoming. Und ich mochte auch das De-Aging. Ich saß da und habe gedacht, also von dem De-Aging und Deepfaking, was ich mir ansehen musste in letzter Zeit, ist das auf jeden Fall das Nonplusultra. Das sah sehr gut aus in fast jeder Szene. Später, wenn wir den alten haben und der dann spritzig durch New York reitet, ist das Deepfake irgendwie schief. Das sieht man ab und zu. Das kann ich denen aber verzeihen. Aber das reine De-Aging, das fand ich super. Ich mochte das. Der Sack runter, das ist so eine typische Szene, dass du den Hauptcharakter, in dem Fall unseren Indie, dass wir den in den Filmen immer erstmal nicht sehen. Er steht im Schatten, das Licht fällt ja auf ihn oder er nimmt den Hut ab oder er guckt nach oben in die Kamera. Das passiert ja quasi mit dem Sack, der vom Kopf gezogen wird. Ich fand das super. Dass er jetzt plötzlich einen Freund hat, den wir nicht kennen und dass er eine Patentochter hat, die wir noch nicht kennengelernt haben. Ja, okay, das hätte man natürlich ja, besser lösen können.
Wo muss ja die Story herkommen?
Ja, das hättest du auch wirklich besser lösen können, weil ich meine, Marion könnte ja einfach irgendwie noch eine Nichte haben oder sowas, die er kannte oder der könnte ja von Markus, von seinem lieben Freund Markus, könnte das ja irgendeine entfernte das hätte doch alles gelangt. Da muss man ja jetzt nicht aus dem so einen Toby Jones aus dem Hut ziehen. Das ist alles. Aber darüber rege ich mich gar nicht auf. Also die Länge ist wirklich ein Problem und die Geschichte an sich, ich stehe drauf, wenn der Nazis verprügelt, ich mochte im dritten Teil schon, dass wir in die Vergangenheit gegangen sind, da ihn als Kind, hier sehen wir halt diesen Zwischenteil. Ich freue mich jetzt schon auf den Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Cut, der das alles in eine chronologische Reihenfolge bringt. Das wird ein Heidenspaß, das weiß ich jetzt schon.
Ah, mit Young Indiana Jones noch zusammen, ne?
Naja, klar, idealerweise schon, ne? Ja, also das ist so mein Ding. Das wirklich das große Problem waren, als wir im Kino waren, war tatsächlich das Sitzfleisch, das von uns abgefordert wurde. Denn ich finde nicht, dass ein Indiana Jones hier 2,5 Stunden uns berieseln muss. Das hat er bisher nicht gebraucht. Und wenn die Story tight ist und das Pacing stimmt, dann hätten wir es jetzt hier auch nicht gebraucht. Hier gibt's die ein oder andere Fahrt zu viel. Und ist Phoebe Waller-Bridge ein bisschen nervig? Ja, aber war Willi auch schon? Ja, ist nicht weiter schlimm.
Aber Phoebe Waller-Bridge soll auch unsympathisch sein, muss man. Ich glaube, das übersehen auch viele.
Das übersehen, glaube ich, auch.
Die will das Ding halt einfach verkaufen. Die ist halt, die hat halt nicht die gleichen Prinzipien wie Indy, ne? Deswegen.
Ja. Und jetzt nochmal. Ein Indiana Jones bestand nur einmal original. Und das war Raiders. Das war Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist das Original. Ab da gab es die Versatzstücke, die einen guten Abenteuerfilm ausmachen in verschiedenen Zusammensetzungen plus neue Extras. Sprich im dritten Teil dieser Flashback in seine Jugend. Insofern gibt es ja eigentlich nichts, was man ihm vorwerfen kann. Er macht genau das, was er bisher immer gemacht hat. Und am Ende macht er Spaß. So. Wir haben ja auf dem Discord auch schon diverse Leute gehabt, die mit Hammer und Schaufel und Nägeln den Sarg zugemacht haben. Und ich bleibe dabei. Also, wenn wir ein Ranking machen würden, dann wäre das hier nicht der Schlimmste.
Ich freue mich gerade, dass du es auch so siehst. Also ich glaube, das ist die, wenn ich jetzt unser Special noch von Mittwoch heranziehe, dann ist das die Filmreihe, wo wir wahrscheinlich 100% einer Meinung sind. Das finde ich interessant. Ich fand den auch wesentlich besser als den vierten, weil der vierte ist Kaugummi und bunt und grell und nimmt sich nicht so richtig ernst. Was man dem Film hier allerdings vorwerfen kann, neben den ne, von dir schon angesprochenen Längen, ist, der retconnt schon relativ viel aus dem vierten. Also der will da irgendwie wieder viel so unter den Teppich kehren. Ich sag jetzt mal nicht, welche Punkte. Aber ja, das ist ein bisschen schade für Leute, die den Film vielleicht dann mochten. Ich fand es auch so, dass die Drei-Akt-Struktur.
Aber findest du wirklich? Also meinst du jetzt diesen den familiären Anteil? Weil ich fand das, wie das bearbeitet wurde, fand ich eigentlich ganz gut.
Ich sag mal, das Ende von Indy 4 ist, er geht in Ruhestand, heiratet und er ist, ne, ist jetzt kein Abenteurer mehr, sondern Familienmensch. So, am Anfang dieses Films hat er alles verloren, ne, was Hollywood heutzutage ja gern macht, unsere Idole versuchen zu brechen und zeigen, wie sie eben nicht mehr Idole sind. Und das stört, glaube ich, viele. Ich mag sowas tatsächlich sehr gerne. Ich mochte es bei Luke, ich mochte es bei Logan. Ne, James Mangold hatte das dort auch schon gemacht. Es sind andere Charaktere, Indy ist halt, wie gesagt, eine leichtere Figur und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute einfach nicht sehen wollen, wie ein betrunkener, depressiver 80-jähriger Harrison Ford in Unterhosen mit einem Baseballschläger runtergeht und seinen Nachbarn verprügeln, weil er gerade laut ist. Ich verstehe, dass Leute damit vielleicht Probleme haben. Ich mag das, weil irgendwie musst du das, dieses Genre, was Indy 4, finde ich, hatte das Problem, dass man einfach gemerkt hat, du kannst einen Film mit dem Niveau und mit der Herangehensweise eines 80er-Jahre-Abenteuerfilms nicht mehr einfach in das Jahr 2008 transportieren. Du musst da Änderungen herbeiführen. Das macht dieser Film. Er sieht modern aus, er hat ein moderneres, leider auch etwas üppigeres Storytelling und er ist wesentlich emotionsfokussierter. Na, wer das nicht leiden kann, dass hier über Verlust und sowas gesprochen wird, das bekommt man hier nun mal. Aber ich finde das tatsächlich eine interessante Herangehensweise. Es ist nicht so, dass der Film deswegen super Depri ist. Der hat schon seine Abenteuerelemente, aber es gibt eben auch einfach mal Konversationen über Verlust und dass er eigentlich keinen Bock mehr darauf hat. Der Typ spielt, glaube ich, zwar einen 70-Jährigen, aber trotzdem, man versteht das ja auch, ne? Also das, er hat ja quasi auch alle Menschen verloren, mehr oder weniger. Und warum hat er jetzt Bock, hat er nicht, natürlich nicht Bock, sich das neue Artefakt da aus dem Tempel zu suchen, sondern geht sich halt in der Kneipe betrinken. Und er wird dann in dieses Abenteuer trotzdem reingezogen. Und ich finde auch das Intro ist, finde ich, hervorragend. Das Indie-Feeling kommt super auf. Dann hast du den zweiten Akt, wo, ne, mit dieser Parade dort und auch diese Tuk-Tuk-Sequenz da, das fand ich jetzt nicht so spektakulär. Aber ich fand ab dem Part, wo man einen Ausflug unter Wasser macht und es gibt für mich nichts Gruseligeres als Muränen, Leute. Guckt euch die Viecher mal an. Und es gibt eine sehr gruselige Szene mit Muränen in diesem Film. Finde ich, kommen diese Abenteueraspekte zurück. Dann gehen sie wieder in den Tempeln, dann kommen die Nazis wieder und dann gibt's halt ein Ende, was halt wirklich spalten kann. Ich fand's, wie du auch, schon vollkommen konsequent. Warum er sich dann am Ende aber so entscheidet, das ist jetzt wieder ein bisschen sehr, sehr plot-convenient gewesen, ne? Aber wie gesagt, über das Ende kann man streiten. Als die Credits rollen, hatte ich ein gutes Gefühl. Mangold, finde ich, nähert sich diesem ganzen Thema Indiana Jones auf einer sehr erwachsenen Ebene und finde schon, dass das auf jeden Fall ein Film ist von 2023 und nicht ein Film, der versucht, der 2023 rauskommt und versucht, nur von 1988 zu sein oder so. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass du, lieber Berg, diesen Film magst, weil er einfach unseren aktuellen Sehgewohnheiten entspricht und einfach Indiana Jones als einen reifen, gebrochenen Mann zeigt, der aber trotzdem nicht seine ganzen Leichtigkeiten und sowas von früher verloren hat. Also ich fand den Ansatz sehr interessant. Ich finde, das ist ein sehenswerter Film. Für Indie-Fans ist es trotzdem ein rundes Paket. Er kommt lange nicht an die Ikonografie von den ersten drei Teilen ran. Also hier, die meisten Sachen würde ich wahrscheinlich in einem Jahr, wenn ich den gucken würde, würde ich schon wieder vergessen haben. Mhm. Aber so rein die Grundprämisse und auch einige Shots und einige Story-Elemente fand ich doch schon echt cool, konsequent und mal was Neues. Mangold versucht sehr oft Spielberg zu kopieren, was ich schade finde. Ich hätte es mir teilweise sogar fast noch ein bisschen radikaler gewünscht, aber insgesamt finde ich, vor allem, das muss man dem Film zugute halten, er geht mit der Figur Indiana Jones sehr, wie soll ich das sagen, sehr nicht traditionell um, sondern einfach sehr behutsam um. Also er dekonstruiert seinen Helden nicht, sondern er fügt ihm einfach weitere Facetten hinzu und hat einfach Respekt vor dem Charakter und deswegen
finde ich das. Das ist aber für viele tatsächlich ein Problem, weil du das in 1 und 2 und 3 gar nicht bekommst. Das ist, glaube ich, das einzige Franchise, bei dem genauso viele Leute sagen, es hört mit dem dritten Teil auf. Die anderen existieren einfach nicht. Das ist hier so quasi Rise of Skywalker in Indiana Jones Welt. Ja, also den wollen auch viele nicht wahrhaben, brauchen es aber vielleicht für den Kanon oder weil sie halt Komplettisten sind. Aber ja, das, was du sagst, ist ganz wichtig. Der behandelt hier einen Charakter, der eine Vergangenheit hat, mit der er sich auseinandersetzt. Und das gibt's nicht in 1 bis 3, weil die Welt das nicht wollte in 1 bis 3. In 4 wurde es dann angekratzt mit der Auseinandersetzung mit Miss Ravenwood und auch wie das endet dann, ne, dieses Familiäre und jetzt hier Heidi-Teidi und sowas, da haben die Leute genauso gekotzt. Jetzt gibt's kein Heidi-Teidi, weil sowas eben auch mal in die Brüche gibt und es gibt hier, das finde ich halt eben, die Abhandlung dieses Charakters und warum das so ist, wie es ist, ist total glaubhaft, weil in 9 von 10 Fällen wäre das der Fall, so wie es da ist. Fertig aus, Mickey Maus. Ich weiß, wir beide werden gedisst, wir werden auf dem Discord dafür zerhackt. Wir brauchen mindestens den Berg oder den Steven, der uns hier nochmal zu Hilfe kommt. Ich verstehe aber auch viele, die sagen, das war es nicht, weil im Vergleich natürlich zu 1 und 3 war es das auch nicht. Aber Freunde, es gibt viel also jeder, und das meine ich jetzt wirklich from the bottom of my heart, jeder Nappel, der da draußen sagt, das ist ein scheiß Film und versucht auch nur eine Sekunde lang Avatar Way of Water zu verteidigen, ist raus. Absolut raus. Also lieber gucke ich mir noch 10 Varianten davon an, hier mit noch mehr Unsinn und mit noch mehr epochalen Enden, weil ich meine, das ist schon eine epochale Nummer, die da im Flieger und danach passiert. Und ich finde auch, Mads Mikkelsen ist großartig. Eine Sache, die noch wirklich auffällt und abstinkt, ist tatsächlich die Idee eines De-Aging, ist ja geil. Ne, wenn man es gut macht und man hat das Geld. Und
die Stimme, willst du jetzt bestimmt sagen, ne?
Ja, das ist echt ein Problem.
Die Stimme eines 80-Jährigen über das Gesicht eines 40-Jährigen.
Sowohl im Original als auch im Deutschen. Ich liebe Herrn Pampel. Herr Pampel spricht großartig und ist ein ganz, ganz toller Synchronsprecher. Und auch, ich höre den ganz oft in vielen, vielen Hörspielen. Der war auch eine ganze Zeit lang, wenn das nicht, glaube ich, noch ist, bei John Sinclair am Start und sowas. Und er liest auch die Star-Wars-Bücher zum Beispiel ein als Hörbücher. Ganz, ganz großartig. Aber auch der Kollege ist schon in seinen 70ern und wenn der dann die 38-jährige Version von Harrison Ford spricht, ist das weird. Ist im Original nicht anders, weil da macht es der Originaltyp. Ich glaube, da hätte man dann auch irgendwie was machen müssen. In der Sound-Effekt-Tüftelei bei den 300 Millionen, die der gekostet hat, hätte das noch drin sein müssen. Aber das ist mir später auch komplett
klar. Macht dir Steven für einen Zehner solche Spiele.
Siehst du?
Das ist doch kein Ding.
Also nehmt uns nicht krumm da draußen, dass wir den ganz gut gefunden haben. Vielleicht ist das auch die Tatsache, dass wir uns wirklich die Mühe gemacht haben, haben die anderen nochmal geguckt, haben eine Liebe dafür. Ich freue mich auch, dass jetzt tatsächlich eine anständige Version von Young Indie auf einen Streaming-Dienst kommt demnächst. Da kann man das alles komplettieren.
Wo kommt das?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube bei Prime. Aber ich könnte mich auch irren, dass das...
Wir werden euch informieren.
Googelt das einfach
das
mal genau, weil das auch das hat Spaß gemacht und auch das wurde damals nicht gern gesehen und misshandelt quasi. Deswegen, ja.
Ja, also ich kann nur dazu sagen, ne, ihr habt jetzt schon viel gesagt auf dem Discord und wer sich jetzt da draußen fragt, hey, bitte, da könnt ihr mit uns in Kontakt kommen und auch mit den anderen, die so den Podcast hören, das ist ziemlich cool, könnt ihr also auf www.stevensfeuerwerk.de schon mal klicken, da gibt's einen Link zum Discord-Server, könnt ihr mit draufkommen, könnt ihr mit uns labern. Macht viel Spaß, wenn ihr jetzt verzweifelt versucht, da diese Diskussion, über die wir gerade sprechen, zu finden, könnte schwierig werden, weil zu dem Zeitpunkt ist vielleicht dann schon viel anderes gelaufen. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, ich habe mich da auch schon geäußert. Indiana Jones habe ich gesehen, auch schon als ich sehr klein war. Das ist also nichts, was ich erst sehr, sehr spät nachträglich gesehen habe. Gehört also de facto zu meiner Jugend. Ich empfinde aber nicht die riesengroße Liebe, dass ich das bis heute hochhalte und jedes Jahr irgendwie rewatche. So ist es nicht. Ich finde die cool, die ersten drei Filme vor allen Dingen. Den vierten habe ich mal so mit der halben Auge gesehen, glaube ich, und fand ihn nicht so gut. Ich werde die auch alle jetzt nochmal rewatchen, bevor ich den fünften gucke, wenn er irgendwann auf Disney Plus oder was weiß ich kommt. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und habe aber weder große Erwartung, dass das ein Brett von Film wird, noch dass ich denke, dass das eine Katastrophe wird. Ich glaube schon, dass man da was halbwegs Vernünftiges draus macht. Im jeden Fall was unterhält. Das glaube ich auch hier und das entnehme ich auch dem, was ihr darüber gesagt habt. Und demzufolge kann es jetzt auch gar nicht die riesen Erwartungshaltung jetzt bei mir mit Füßen treten, wo ich jetzt sage, der verschandelt jetzt irgendein Andenken an irgendwas. So tief bin ich da mit meinem Herzen nicht dran. Deswegen wird das sowieso nicht passieren und ich glaube eben einfach, es muss den Spagat geben zwischen irgendwie an dem Original dran sein und diesen Kult noch irgendwie hochzuhalten, aber trotzdem modern zu sein und an den jetzigen Sehgewohnheiten sich zu orientieren. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das ist ja kein Independent-Film, sondern sondern das ist halt ein Ding, was sich ein Studio nimmt, um damit Kohle zu scheffeln. Und klar muss es dann gefällig sein und mainstreamig sein. Und da leidet irgendwas anderes, was Fans geil finden, immer so ein bisschen mit drunter. Und den Spagat muss man einfach finden. Und das ist einfach ein großer Unterschied von diesen zu wirklich so ein Indie-Film, wo du wirklich da sitzt und dir denkst, okay, da hat jemand versucht, eine Vision irgendwie rüberzubringen, filmisch und hängt da mit dem Herzen dran und will da irgendwie was Geiles machen. Also das ist klar, dass es jetzt halt kein Arthouse-Kunstwerk wird. Das ist mir im Vorfeld schon klar und ich glaube, ich werde damit Spaß haben, aber ich wäre dafür jetzt nie ins Kino gegangen.
Ein schönes Fazit, Berg. Eine letzte Warnung noch an die Hörer. Wenn ihr wegen Antonio Banderas ins Kino gehen wollt, lasst es sein.
Antonio Banderas, der gestiefelte Kater.
Ich wusste gar nicht, dass der dabei ist.
Ja, ich bis jetzt auch nicht.
Er ist sehr prominent im Trailer drin und ich habe ja schon gesehen, was erwartet. Ja, okay. Und ich sag mal so, ohne zu spoilern, viel mehr als 5 Minuten ist es nicht.
Ja, okay. Nee.
Also deutlich mehr als 5 Minuten war unsere Folge.
Ja, deutlich mehr. Ja. Aber
auch proppenvoll mit geilem Scheiß.
Wollte ich auch gerade sagen. Wir haben uns Mühe gegeben, dass das hier schön ist. An den Gradiana und an Tigger Steve, wir können den Film nicht auseinandernehmen. Das liegt uns heute nicht. Nehmt uns das nicht krumm. Aber wir finden sicherlich demnächst mal wieder einen, den wir so richtig schön auseinandernehmen können. Da habe ich nämlich schon was. Und ich habe nämlich die schlechteste Serie der letzten 10 Jahre gesehen. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Welch Ankündigung. Ich habe Bock. Ihr hoffentlich auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Ihr freut euch drauf. Das ist doch geil. Da bin ich richtig dabei und wir sind heute jetzt zu dritt und versuchen unsere Schlussfloskel dann so wieder spontan hinzukriegen. Ich fange einfach an. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt
spoilerfrei.
Ich habe mir ziemlich viel genommen vom
Spiel. Aber mach ich jetzt einfach so. Aber das war die sichere Nummer.
Dann ist das nicht so schlimm.
Sehr schön. So. Also,
lasst uns nochmal das Indiana Jones Thema singen, während hier der Abspann läuft.
Ist mal wieder da. Und der Mo ist auch dabei.
Der Steven
fehlt.
Ist nicht da.
Der fehlt.
Oh Gott. Hoffentlich bleibt das nicht für ewig im Internet.